Durch allgemeine Information.
Was halten Sie von dem? Was halte
ich von denen? Jede, alles hat, jede Information hat irgendwie, ob das nun Banker heißt, wie es früher war, das ist so eine Generationssache, ist das.
Was sind diese Kerle?
Ist das nicht das andere?
Ja, moin. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt beim legendären Sterbt alle Podcast. Der letzte ist jetzt auch schon wieder ein paar Monate her. Wann war der letzte, Schlaffi?
Das kann ich dir nicht genau sagen, aber ein paar Monate sind es auf jeden Fall.
Es war vor Weihnachten, oder? Du warst bei mir.
Und wir haben einen wunderbaren Jahresrückblick gemacht über diese ganzen Platten, die auf diesem komischen Label rauskommen.
Ich erinnere mich, das ist auch schon wieder so lange her. Wir müssen das mal wieder regelmäßig irgendwie machen. Ja, und deswegen haben wir uns jetzt im Schlaffi-Keller getroffen und wir haben hier zwei Leute zu Gast. Stellt euch doch mal kurz vor und sagt, wer ihr seid und warum ihr hier seid.
Ja, Ladies first, Jason. Spontan wie immer. Ja, ich bin Jason von ehemals Platzangst, hab bei ein paar anderen Bands gespielt. Noch lauter.
So ist das. Genau, so ist das gut, so 10 Zentimeter.
Ja, ich bin Jason und hab früher auch bei Platzangst gespielt.
Ja, ich bin Gail Anderson, auch als Scholle bekannt, und bin der Gitarrist von Platzangst und hab quasi mit Jason die Band gegründet.
Soweit sind wir noch nicht.
Achso, Entschuldigung.
Bei dir, Scholle, habe ich rausgefunden, du bist Geburtsjahr 65. Wie sieht das bei dir aus, Jason?
Das weiß keiner. Ich bin damals gefunden worden und mir wurde gesagt, dass ich älter bin als Scholle. Aber das, wenn man sich so umguckt, kann ich das kaum glauben.
Ja,
ich würde mal fast sagen, dadurch, dass ihr relativ früh angefangen habt, Musik zusammen zu machen, kann das nicht so weit auseinandergelegen haben. Ja, fangen wir mal ganz vorne an. Ihr seid beide in Hamburg oder Umgebung geboren und aufgewachsen, nehme ich an.
Genau, Hamburg, Spanskamp-Stelling, das war unser Hort.
Ich bin ja im Ghetto geboren.
Ah, in Harburg?
In Billstedt.
Also,
aber die ersten zwei Jahre meines Lebens waren auch die härtesten. Und die haben mich für mein Leben geprägt, bis ich dann in Spanskamp kam. Das ist natürlich auch eine taffe und harte Gegend.
Definitiv.
Aber wir haben gut gelungert immer.
Gelungert haben wir, ja. Nee, wir sind halt Stellinger Jungs und auch hier der Frankie, der war ja eigentlich auch noch mit uns zusammen damals. Der hat ja erst Schlagzeug gespielt und nachher dann gesungen. Und der kommt auch aus dem Spanskamp. Also waren eigentlich schon drei von uns aus dem Spanskamp.
Also ihr seid schon relativ in jungen Jahren, habt ihr euch schon gekannt und habt schon zusammen draußen rumgetollt.
Komplett, ja. Ja, und wir hatten auch in unserem Haus, das war so ein Klinkerbau. Und wir waren Nachbarn, Scholle und ich, und in Scholles Keller, das war der berühmte Scholles Star-Club, da hat Scholle dann mit unserem späteren Fanclub-Leiter, oder nicht Fanclub-Leiter, war von Public Enemy 23.
Genau, das kam später.
Aber mit dem hatte Scholle dann die Band Crazy und ich hatte mit meinem Bruder die Rutschenberger und wir haben dann sozusagen immer gegeneinander gebattelt, also die eine Band spielte dann bei Scholles Star-Club und die anderen spielten dann bei uns im Keller.
Ja, wir haben damals immer noch auf Pappkartons rumgetrommelt halt. Das war so der Punkt gewesen, konnten noch keine Instrumente spielen und mit Platzangst kam dann irgendwie irgendwann nachher war das Ding so, dass wir sagten, okay, jetzt nehmen wir mal richtige Instrumente in die Hand und das, dann ging es los halt.
Aber es war bei euch schon klar, wenn ich das raushöre, dass es irgendwann mal eine Band sein soll, auch wenn noch gar keine Instrumente, noch gar kein Können da war. Das ist ja irgendwie auch so eine ganz andere Sache als heutzutage. Also so dieses Ziel, ich bin hier Jugendlicher, Heranwachsender oder etwas größeres Kind, aber ich sag so, ich will mal irgendwie auf der Bühne stehen und irgendwie in einer Band sein. So, das ist ja schon, das klingt ja danach, dass es dann irgendwann dahin gehen musste, so, ne?
Ja, aber wir haben auch allen möglichen anderen Scheiß gemacht. Also mein Vater hatte so eine Schmalfilmkamera und da haben wir zwischen 12 und 14 haben wir einen Horrorfilm gedreht. Der hat ein bisschen gedauert. bis er dann fertig war, Monster der Nacht.
Großartiges Werk.
Ja. Großartiges Werk. Und also wir haben irgendwie immer irgendeinen so Scheiß gemacht. So,
also mit der Band muss ich sagen, also als wir dann irgendwie, das war wirklich, ja, tatsächlich November 79 und irgendwann dachten, ey, wir machen eine richtige Band. Damals war das wirklich was völlig Verrücktes, wo wir dachten, ja, das machen halt andere, aber nicht wir. Und irgendwann dachten, ja, warum nicht wir? Und dann haben wir das halt gemacht und dann ging das auf einmal alles super schnell. Und dann hatten wir wirklich 4-5 Monate später schon den ersten Gig vor 300 Leuten auf so einer Abiturientenfeier, wo uns jeder gehasst hat, ja, weil wir so extrem schlecht waren. Aber wir hatten den Spaß unseres Lebens und war super.
Ich glaube, wir waren nicht schlecht, die Leute waren einfach nicht bereit.
Ja, wir waren unsere Zeit voraus.
Habt ihr von Anfang an schon so eine Art von Punk gespielt oder war das anfangs erst irgendwie, keine Ahnung, irgendwas anderes, Hardrock oder?
Nee, so eine Art von Punk war das.
Okay.
Ja, was anderes ging ja gar nicht. Ich konnte noch nicht mal Barré-Akkorde greifen. Und das war wirklich so ein Ding, Barré-Akkorde war echt schwer, also hast du die offenen Akkorde gemacht und das war natürlich Tohuwabohu, aber es war gut halt und das war dann, ja, war Punkrock, wie man sich das so dachte. Wir konnten halt auch nichts anderes.
Ja, und ich habe dann halt Bass gespielt, weil Scholle erst die Barré-Akkorde konnte und wir hatten keinen Gitarristen und dann habe ich halt den Bass gespielt.
Also war das damals halt, ne?
Und ihr habt, also 79 ging das mit der Band los, das heißt so diese Ursuppe, habt ihr von dieser Hamburger Punk-Szene davor, habt ihr da was mitbekommen, habt ihr da mal Konzerte mitgekriegt oder war so spannend, kam so ein bisschen so Stelling, so eine Welt für sich?
Nee, wir haben das schon mitgekriegt, man muss natürlich sagen, wir waren ja noch so mit die Kleinsten, also als das bei mir losging, ich war 14, da war ich das erste Mal am Krawall 2000, hab da dann das erste Mal zweimal hintereinander die Pop Rivets gesehen, was großartig war, hat mich total weggeflasht und dann noch den legendären Gig von Stranglers mit den Dickies in der Markthalle, was auch großartig war, wo Jack Sean Bonnell noch von der Bühne verhaftet wurde, das ging dann bis morgens um 5. Und dann musste ich dann irgendwie, ich habe mich aus der Wohnung rausgeschlichen, weil meine Mutter das gar nicht wissen durfte und bin dann irgendwie eine halbe Stunde, bevor sie wieder aufgestanden ist, bin ich noch ins Bett gekommen. Und das war natürlich, wir waren natürlich noch die Kleinen damals halt. Und die anderen, die schon in Bands waren, von Buttocks und Napalm und die ganzen Louis und Räder und alles, das waren so natürlich unsere Idole. Die waren halt alle 3 Jahre älter und das hat den Unterschied gemacht halt. Ne?
War Hamburg damals noch 79, war da noch viel mit Punk oder war das wie in anderen Städten auch schon wieder fast wieder weg?
Nee, das kam ja erst.
Okay, also England war 78 schon vorbei und Hamburg.
Ja. Ich weiß noch, wie du hattest ja die als du in London warst, hatte Scholle dann die Sex Pistols Platte mitgebracht. So, die hat mich allerdings gar nicht so geflasht, weil für mich war das so guter Rock mit ein bisschen crazy Gesang, aber es war nicht so, dass mich das so umgehauen hat.
Ich will nichts sagen.
Bei uns ist das dann so ein bisschen eingeschlafen. So, und dann kam das irgendwie, jetzt werden auch noch fiese Fotos gemacht. Scheiße. Dann kam das irgendwie, dass Scholle dann doch so eine zweite Welle für sich selber da entdeckt hat und hat mich dann immer da im Sommer dann immer, los, komm mal mit ins Krawall und ich hatte so, oh nee, ich will jetzt gar nicht losgehen. Und irgendwann wollte ich dann mit und das war dann mein prägendes Erlebnis mit Punkrock, weil das Konzert fiel aus und wir sind dann zum Hauptbahnhof. Und da kam dann so ein Zug mit Teds eingefahren, die dann mit Baseballkeulen hinter uns her sind. Und das war so mein erster Punkrock-Tag. Und danach war dann irgendwie klar, jetzt machen wir eine Band.
Ja, man kann sich das ja gar nicht mehr so vorstellen. 79 war es ja einfach so, wenn du damals als Punk rumgelaufen bist, das war ja wirklich lebensgefährlich. Also du bist ja wirklich von jeder Hausfrau und von jedem Spießer und von jedem auf der Straße angequatscht oder angeschrien worden oder irgendwas. Das ist ja nicht mehr wie heute. Und für uns war es einfach damals, für mich waren einfach irgendwie so die Geschichte, wenn ich Razors gehört habe. Ich habe mir damals die Christchild geholt als Single. Das war ja damals noch in dem Keller da, Connection, da unterm Durchschnitt. Das waren für mich im Endeffekt genauso eine Geschichte, als wenn ich Sex Pistols oder Sham 69 oder irgendwas gehört habe. Das waren dann Razors und das waren dann Buttocks und Slime und diese Bands. Und wir waren halt ein Stück dahinter halt, weil wir halt eben noch ein ganzes Stück jünger waren. Halt.
Also ihr habt ja schon eher quasi an lokalen Bands orientiert, statt ja. Jetzt irgendwie an großartig an den UK-Bands oder Bands aus Berlin oder sonst woher.
Ja, also es, so einfach war das mit diesen Punkrock-Platten auch immer nicht. Ne? Also die haben die anderen wahrscheinlich auch schon erzählt, dass das gab dann so ein paar Läden, also Gofi in der Osterstraße war so ein Laden, wo es Punkrock gab. Und ja, Michelle, ne? Sonst fällt mir nicht. Ja, unterm Durchschnitt. Aber das
War halt alles eine spannende Geschichte. Ich entsinne mich bei Gobi tatsächlich, das war einer der wenigen Läden, wo man wirklich Punkrock-Platten kaufen konnte. Und ich entsinne mich noch gut. Ich kannte die beiden, die da gearbeitet hatten. Der eine war auch, ich weiß nicht, Matthias, wie hieß der, hat bei Geisterfahrer nachher auch gespielt. Die waren natürlich auch ein ganzes Stück älter als ich. Und ich war mal ganz stolz, dass ich da bei denen sitzen konnte. Da haben wir so ein bisschen über Punk gefangen, gefachsimpelt. Und irgendwann eines Tages kommt dann auch ein Kunde an, derweil wir da so sitzen und legt da so eine Platte hin, Chris de Burgh. Und wir waren mitten gerade im Gespräch, gucken ihn dann so an. Und er guckt uns an und hat ein richtig schlechtes Gewissen, meinte, oh, die ist für meine Schwester. Voll gut. Ja, aber das war irgendwie so, das war natürlich, klar, damals eine Platte zu kriegen von irgendeiner Band, die du wirklich geil fandest, irgendwie.
Es war abenteuerlich.
War abenteuerlich, war ja auch teuer und war im Endeffekt, gab es ja auch nicht überall.
Aber dieses, sag ich es mal, akribische Aufspüren von Punkplatten, wäre dir da nicht so tief reingekommen, wenn wie heute irgendwie alles verfügbar geworden wäre? Wäre dir da schnell satt geworden oder war gerade das der Reiz damals?
Ja, das war ja, das natürlich war das auch so ein Reiz, weil das keiner wusste genau, was ist das nun eigentlich? Und die größte Informationsquelle war die Bravo, wo dann ab und zu irgendwie über irgendwelche Bands berichtet worden ist. Und man war dann ganz neugierig, wie die denn nun klingen. Und dann waren ja immer, irgendwer war immer in England und hat dann irgendwas mitgebracht, so dass man dann da so ein bisschen auch mitgekriegt hat. Und wenn man selber dann in England war, dann hat man erstmal auch so einen Stapel Platten da eingekauft, ohne zu wissen, wie die nun sind. So.
Und bis du dann wieder in Hamburg warst, waren die meisten Bands auch schon wieder aufgelöst, ne?
Ja, das stimmt.
War natürlich auch noch hier, das war ja natürlich noch, das Pretty Wagon war ja natürlich legendäres Hamburger Punkrock-Magazin von Eugen Honold. Und das war natürlich auch so ein Ding, da hast du natürlich tierisch viel dann kennengelernt und Ruts und Stiff Little Fingers und eben auch, das waren ja auch alle schon so die zweite Generation der Bands. Später kamen dann noch so Cockney Rejects und Angelic Upstarts und diese ganzen Sachen dazu. Interessant war einfach, dass sich da wirklich ein Ding an das nächste gereiht hat und sich was Neues daraus ergeben hat, dann später auch die Eu-Bewegung. Also es kam immer was Neues hinzu und das alles innerhalb von so einem Zeitrahmen von 2 Jahren oder 3. Und das erschien einem natürlich ewig lang, aber es war eigentlich ein ganz, ganz kurzer Zeitrahmen.
Ja, wenn ich mir heute überlege, so 2 Jahre, das ist ja nichts, ne?
Gar nichts.
Also wenn ich überlege, dass damals so auch diese Langeweile, die dann auch geherrscht haben muss, weil es eben noch nicht so viel gab und man dann auch dadurch erfinderisch geworden ist.
Ja, also gelangweilt haben wir uns eigentlich nie. Also okay. Weil wir immer irgendwie, hatte ich ja eben gesagt, wir haben immer irgendwelchen Scheiß gemacht und Punkrock war dann genauso ein Kram irgendwie eigentlich. Also gut, das habt ihr jetzt nicht gesehen, wie wir da in unseren Kellern gespielt haben. Scholle hat ja seine erste Punkrock-Band schon Anfang 79 war das, glaube ich.
Die Scheiße, ja.
Die Scheiße.
Auch eine großartige Geschichte.
Die Scheiße, also lange vor Team Scheiße und vor Pisse und also so und ja, das war ein legendärer Auftritt. Ne, ihr hattet so.
Ja, da kann man gar nicht drüber reden. Wenn es nicht so peinlich wäre, müssen wir das auch nochmal rausfinden.
Genau da wollen wir drüber reden.
Ah, ja. Ja, das war so wirklich. Die Scheiße war großartig. Ich bin den Betroffenheitssitz. Ich bin schwul. Mit dem Refrain, ich hab einen Arsch, der zum Ficken ist.
Oh Gott.
Herrlich, ja, also wirklich. Peinlichkeit waren keine Grenzen gesetzt. Aber sag mal so, wir hatten natürlich die ganzen legendären Konzerte, das legendäre Clash-Konzert, was gestürmt wurde, einzige Konzert, was ich jemals in der Markthalle mitgekriegt habe, wo die ganze Zeit das Deckenlicht an war, wo Joe Strummer auch noch von der Bühne verhaftet wurde, oder das Konzert auch von Ruts, der dann ein halbes Jahr später an Heroin gestorben ist, was auch eines der besten Konzerte in meinem Leben war. Und das war natürlich dann auch diese ganzen Geschichten, Peter and the Test Tube Babies, wo dann im Endeffekt dieser ganze Stress war mit Skinheads und Punks, was dann allmählich losging.
Habe ich immer noch eine Narbe über dem Auge.
Ja, das waren halt immer wilde Tage. Für Langeweile war da eigentlich kaum Platz halt.
Aber also kann man schon sagen, ihr seid eher so aus Bock an der Action reingeraten, so als aus politischen Gründen, sag ich
jetzt
mal. Ja,
wie gesagt, dieser erste Tag, wo ich dann da richtig drin war, wenn dir da so eine Horde Tets hinterherläuft und dann wir raus aus dem Hauptbahnhof, irgendwann hält so ein Auto neben uns, ist so ein Punk irgendwie, der hat gerade irgendwie so einen Cut über dem Auge und ey, kommt rein, ich bringe euch in Sicherheit. Und dann springst du da in dieses Auto und der heizt dann zum Dammtor und da sind wir dann ausgestiegen und nach Hause gefahren und ich so, wow, das ist Action, das ist aufregend, das ist jetzt, das finde ich gut. Jetzt
also ich kann mich an ein Ding erinnern, da saßen wir im Klick, ich war Louis dabei und ich weiß nicht, ob Fotzer dabei war und noch ein paar andere Und auf einmal kommt irgendeiner auch, die kannte ich so vom Sehen, kommt so mit blutiger Fresse rein und meinte, was ist denn mit dir los? Das war im Karolinenviertel. Und er meinte, ja, da waren die Luden, gerade, da haben mich gerade abgepasst. Und wir alle raus, ich war auch noch ganz kleiner, wie gesagt, ich war gerade irgendwie noch nicht mal 15. Und da wird gerade ein Wagen, fährt gerade los und dann meinte, ja, da sind sie, da sind sie. Und ich hatte noch eine Bierflasche in der Hand, schmeißt die Bierflasche hinten in die Heckscheibe rein, die ganze Scheibe geht kaputt und ich denke, oh scheiße, was hast du denn jetzt gemacht? Wagen hält an, Türen gehen auf und Louis und die anderen gehen gleich rein und haben dann einen Gasknarren dabei und haben dann gleich in den Wagen reingeschossen. Und dann war im Endeffekt, und dann sind wir alle weg. Und ich habe mich erstmal in der Feldstraße in den Hauseingang gestellt und ich dachte, okay, mal erstmal abwarten. Und dann dachte ich mir, das ist auch scheiße. Lauf also zur U-Bahn-Feldstraße, lauf die Treppen runter. Und genau in dem Augenblick, ich sehe schon, die ganzen Leute sitzen alle in der Bahn von uns, Türen gehen zu. Und dann im Endeffekt, die Bahn fährt weg und ich denke, scheiße, in dem Augenblick höre ich von oben schon die Stimmen, die Schweine, die kriegen wir, die kriegen wir. Dann bin ich dann halt in den U-Bahn-Tunnel gelaufen, habe mich neben die Gleise gelegt und lag da eine Dreiviertelstunde, weil ich die ganze Zeit die Sirenen gehört habe. Das war schon ganz gut und irgendwann habe ich sie abgepasst und dann kam die Bahn gleich rein. Dann bin ich auch erstmal zu Jason, habe ihm die Geschichte erzählt. Das war auf alle Fälle spannend und wie gesagt, da war ich halt 14 halt. Wenn die mich gekriegt hätten, hätte es sicherlich nicht so gut ausgesehen.
Das klingt so im Nachhinein.
Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen ausholen, weil es hat so ein bisschen schon so ein Running Gag ist, dass es in der Hamburger Punk-Szene immer mit Gaswummen zu tun hat. Da gibt es so eine Geschichte, die auch im Slime-Buch drin ist, wo die in Bayern gespielt haben und dann irgendwie die mit dem Veranstalter, mit der Gage sich da irgendwie gezofft haben und Dicken oder irgendwer da aufs Feld gerannt ist, dann eine Stunde später erst wieder eingesammelt wurde und Elf oder irgendwer aus der Crew dann irgendwie so eine was hat er eine Gasbumme gezogen und die war dann auch irgendwie so ein wichtiger Bestandteil dieser Geschichte irgendwo in der bayerischen Provinz. Da frage ich mich doch, was war mit Gasbummen und in der Hamburger Punkszene los?
Ich habe nie alle gehabt.
Okay. Nee, und ich habe die, ich weiß gar nicht, wo ich die hab.
vom Lastwagen gefallen.
Also ich glaube, das ist alles verjährt, ne? Also
ich weiß ja, dass sie mir später geklaut worden ist. Das, woher ich die jetzt eigentlich hatte, weiß ich nicht, aber das war halt, wenn du so klein warst, wie wir und diese Rocker, also habe ich ja in dem einen Lied von Senkrechtstarter auch, da singe ich ja darüber, ich war 15, nur noch ganz klein, es stiegen ein paar Rocker in die U-Bahn ein. Also die Geschichte ist ja genauso passiert.
Ich war dabei.
War übel. und der eine Typ hat dann so sein, der hatte Gipsbein, waren aber zwei. Der eine davon legt dann so sein Bein über den Sessel, sodass man nicht mehr rüber konnte. Ja. Und meinte, wer da rüber geht, ist tot. Und die so, sind dann über den Sitz so rüber und ich wollte dann die erste Tür nehmen, da standen aber die beiden Mädels von denen und haben die zugehalten, ich wollte die so wegschieben, in dem Moment kam einer von den beiden Rockern und hat mir dann gleich ein Ding verpasst und Schonne, schlau wie er ist, hat die zweite Tür genommen, weil er das mitgekriegt hat, hat mir dann aber immerhin von draußen die Tür aufgenommen.
Ich bin wieder in die Bahn rein, habe ihn rausgezogen, also ich muss aber auch wirklich sagen, ich habe mit mir gekämpft, ich stand ja schon auf dem sicheren Bahnsteig, aber das war wirklich die längste Bahnfahrt, die ich je hatte. Und die meinten dann auch noch, ja, wenn jetzt eure ganzen Punk-Kumpels reinkommen würden, dann würden wir richtig auf die Fresse kriegen. Und wir so, nein, das bin ich so. Das ging dann von Hagenbecks Tierpark, wo wir eingestiegen sind, das war die letzte Bahn. Damals gab es das ja noch, letzte U-Bahn. Und dann bis Messehallen, wo wir dann ins Karupviertel dann rausgegangen sind. Da war auch eine harte Geschichte.
Das sah ich auch geil aus. Ich hatte so einen Klumpen. Mein eines Auge war fast zu.
Ja, ich meine, in Hamburg, man hat irgendwie eigentlich dauerhaft Paranoia gehabt, wenn man durch die Straßen gelaufen ist. Das war wirklich so. Kampfsport angefangen, weil ich irgendwie keinen Bock mehr hatte, permanent an die Backen zu kriegen. Und war auf alle Fälle eine gute Motivation.
Ja, Paranoia in der Straßenbahn, ne?
Ja, der Titel ist nicht ganz falsch. Also wir so die Straßenbahn gab es ja irgendwann nicht mehr, aber gab es sie eigentlich noch, als wir.
Aber ich kann das doch verlaufen so. Ich weiß, ich wollte in den Bus einsteigen, kommt so eine Horde Mods rein, bup, hast du schon einfach so aus dem Off einfach ein Ding in die Fresse gekriegt. Einfach so lustiges Gelächter, die sind da beide ihres Weges.
Ich finde das halt interessant, weil ich glaube, das ist eine der Sachen, also Musik kann man ja irgendwie noch anderen Generationen weitergeben und sagen, hier hör mal rein, das ist ein geiler Sound, geiler Punkrock oder geiler Reggae-Punk oder was auch immer, aber so dieses Jugendgruppen und Subkulturen so, du musst dich zu einer Seite eigentlich bekennen und du bist ein Mod oder ein Rocker oder ein Skinhead oder ein Punker oder so. Das ist ja, glaube ich, das, was so, das war so Ende 70er, durch die 80er durch, war das irgendwie so ein identitätsstiftendes Ding. Und das gibt's ja heutzutage gar nicht mehr. Also ich finde, das ist so, das ist so extrem, also so wichtig und so prägend, wenn du sagst so, ja, eigentlich, vielleicht war ich da noch gar nicht so festgelegt, aber nach dem Tag mit den Tats wusste ich schon mal so ein bisschen, wer der Feind ist und wo ich hingehöre, so, ne?
Das hat sich dann ja auch alles wieder aufgelöst und das war dann ja, dann gab's dann 1980 diesen berühmten Marsch durch Pöseldorf, wo witzigerweise immer von dem Punkermarsch durch Pöseldorf geschrieben wurde, gerade in der Bild-Zeitung. Aber letztendlich war das wirklich so ein Verbrüderungsding. Da sind die Tets am Wochenende vorher reingekommen, haben mir ihre Parlamentarierin geschickt. Und dann wurde dann vereinbart, dass man gegen die Popper zu Wege zieht. Ja. Und dann hattest du 150 Punks und 150 Tets. Und als verbindendes Element wurde dann Great Rock'n'Roll Swindle gespielt. Irgendwann hatte so ein Ghetto-Blaster dabei. Das waren dann halt so Rock'n'Roll-Songs im Punk-Gewand. Und dann bist du halt durch Pöseldorf gezogen, hast halt eine Dreiviertelstunde so eine Schneise der Verwüstung dann angerichtet. Am Sonntagnachmittag, aber da hast du natürlich auch keinen getroffen. Und dann kamen sie irgendwann mit Feuerwehr und allen möglichen an. Und dann natürlich dann am Montag war das natürlich die Pressemitteilung und danach war Spieltrutenlaufen.
Aber als Tito Punk ist dann gestorben. Also in der Nachtausgabe von der Morgenpost waren wir noch auf der Titelseite. Und dann ist Tito gestorben, sind wir weiter nach hinten gerutscht. Aber trotzdem, wie. Ja, letztendlich waren das auch ziemlich dusselige, dumme Sachen, die man da gemacht hat. Ja,
muss ich was schon. So,
richtig. Voll beknackt, so irgendwie, aber ja, so weiß ich auch nicht.
Ja. Aber sowas macht ja heute auch keiner mehr. Keiner macht ja irgendwer was Dummes, wofür man sich im Nachhinein irgendwie schämen müsste oder so. Die Leute sind ja.
Wir hatten natürlich auch kein Internet, wo du dann für jede Missetat hast du dann dein Leben lang an der Backe. So, ne? Das gab es natürlich nicht. Also heute bist du, glaube ich, ein bisschen überlegter mit dem Scheiß, den du machst. So, aber.
Ja, viel Kontrolle. Also heute einfach viel, viel Kontrolle und sich selbst regulieren und sich selber irgendwie gucken, wie kommt es auf andere rüber und so. Das ist, glaube ich, jetzt echt anders als früher, ne? So.
Ja, wir wollten halt, jeder hat so versucht, in seiner Gruppe ganz cool zu sein, irgendwie so völlig. Und das fand ich ganz interessant. Scholle erzählt ja immer von diesen Oi-Bands und so. Aber was ja auch gleichzeitig war, waren so Bands wie The Cure oder Siouxsie, die also eben so einen anderen Weg gegangen sind, wo dann irgendwann diese Goths da rausgekommen sind. Und das war ja trotzdem, waren ja nicht alles nun so aufgepumpte Macho-Heinis, gab ja auch andere, aber alles war irgendwie so unter einem Dach, weil es eben von der Menge der Leute ja doch relativ überschaubar war.
So. Also ich fand auf alle Fälle, dass zum Beispiel Hamburg war immer so stilprägend für eine bestimmte Art von Punkrock. Wenn ich mir mal so zum Beispiel, ich mochte ja auch Mail aus Düsseldorf oder Fehlfarben oder aus Berlin, den gab's auch PVC oder keine Ahnung, irgendwie so. Das fand ich alles, war mir schon wieder ein bisschen zu arty irgendwie. Und Hamburg hatte immer dieses Ding, war sehr von Cockney Rejects geprägt und von diesen ganzen Geschichten. Und da hattest du Bands wie Napalm und wie SS Ultra Brutal und wie Buttocks und Razors und Punkenstein natürlich. Und ich fand diese Bands auf alle Fälle immer geiler. Also ich hatte immer gedacht, okay, die sind überall solche Bands vertreten. Irgendwann habe ich gemerkt, nee, diese Art von Musik, später auch Torpedo Moskau, das gab es hauptsächlich in Hamburg halt. Und das ist halt einfach so. Und Hamburg war halt ein anderes Pflaster halt eben. Die Leute waren anders drauf und die Hamburger Punkszene ist ja bis heute noch wirklich extrem zusammengehörig. Und die Leute, die damals dabei waren im Karolinenviertel und in dieser Zeit bei den Konzerten, die treffen sich ja heute noch bei Burn the Baum Down oder bei den Konzerten. Nach jetzt 50 Jahren, was echt verrückt ist, das ist ja wie so ein Klassentreffen immer. Ja.
Hm. Wie kam das zu Hause so an, dass ihr da am Wochenende Radau gemacht habt?
Super. Vor allen Dingen, als die Bullen mich da irgendwann vor der Haustür abgeliefert haben, weil wir hatten im Karoviertel, das Karoviertel wurde irgendwann zu einem jugendgefährdenden Ort erklärt. Und das heißt, die Bullen fuhren dann auf, sammelten alles ein. Da gab es noch die Wache in der Budapester Wache, Budapester Straße. Die war ganz berüchtigt. Da gab es dann so einen Keller, da kamen die über 18-Jährigen rein, die wurden da richtig verprügelt. Also so ein Bekannter von uns, den haben sie da auch rausgeschleppt und draußen vor der Tür in Scheiße getunkt und dann nach Hause geschickt. Und uns unter 16-Jährigen, uns haben sie dann nach Hause gefahren und dann so, das werde ich meiner Mutter nie vergessen, weil die Bullen klingelten und lieferten, passen Sie mal auf Ihren Sohn auf. Und meine Mutter hat die Bullen so zur Sau gemacht, nur weil die anders aussehen. Aber kaum war die Tür zu.
Da kann ich auch nicht verkehren.
Ärger. Und danach musste ich dann auch immer brav Bescheid sagen. Und es wurde dann spontan entschieden, ob ich durfte oder nicht. Wobei mich das dann nicht so interessiert hat. Aber das war dann eine andere Sache.
Bei dir? Ja, bei mir war dasselbe natürlich. Meine Mutter war alleinerziehend. Ich bin dann auch zigtausend Mal verhaftet worden. Mussten die dann entweder mich nachts um drei abholen oder ich nach Hause gefahren von den Bullen bin ich, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, die mussten mich immer von der Budapester Straße abholen. Bei mir meinte auch einer, was ist mit dem? Kommt er in den Keller und er meinte, nee, der ist noch zu jung. Ich wusste da gar nichts mit anzufangen. Bis die dann die Tür vom Keller aufging, kam gerade Dieter raus, ganze T-Shirt voller Blut. Und da dachte ich, okay, einen Keller möchte ich lieber nicht. Nee, das war echt. Und, aber letztlich war natürlich dann auch so die Musik, die wir gemacht haben. Das war natürlich so der Soundtrack zu diesen ganzen Geschichten halt.
Immerhin hattet ihr was, über das ihr dann schreiben konntet, ne?
Definitiv.
Ja, ihr habt dann diese Band gehabt, Platzangst. War das von Anfang an so, dass sich das irgendwie gefunden hat und dann war die Besetzung quasi von Anfang bis Ende durchgehen oder gab es da auch Besetzungswechsel?
Gab auch Besetzungswechsel, weil erstmal waren es ja nur wir beide und wir hatten also diese grandiose Idee, dass wir jetzt diese Band gründen und dann haben wir einfach geguckt in der Nachbarschaft. Frankie hatte auch Lust, der hatte irgendwie Bock Schlagzeug zu spielen, ich weiß nicht warum, aber der hatte auch noch nie Schlagzeug gespielt und Boffer war auf meiner Schule in meiner Klasse.
Also Boffer war erst Stauber. Aber der war dann im Endeffekt Stauber, war ja auch nicht gerade so der zuverlässigste. Und der mit den Stauber haben wir, glaube ich, zwei Gigs gemacht oder drei. Oder nee, sogar ein paar mehr, ich weiß es gar nicht. Und dann war aber auch Schluss damit und dann ist Boffer eingestiegen, dann ist Stauber raus, dann ist Boffer und die haben nachher dann irgendwie nachher die Positionen getauscht. Boffer hat dann nachher dann Schlagzeug gespielt und Frankie hat gesungen. Das war, und dann war die Besetzung erstmal so, dann kam später noch Esther dazu. Als Leadsängerin, weil ich so damals so verliebt in sie war, dachte ich, ja, die hole ich einfach in die Band rein, dachte ich mir, das ist mal ein guter Türöffner.
Hat's funktioniert?
Ja, definitiv, mit der bin ich heute noch zusammen.
Ah, sehr schön. Das ist doch.
Aber zu der Zeit bin ich gleich zusammengekommen, da war sie erst noch mit unserem späteren Gitarristen zusammen. Und das hat mich in zahlreiche Verzweiflungsnächte gebracht. Und dann aber, ich war dann ausdauernd und dann nach 6 oder 7 Jahren sind wir dann doch zusammengekommen. Und das war nochmal die große Liebe meines Lebens.
Oh, romantisch, schön.
Ja, ein bisschen.
Also war das ganze Punk-Gedöns dann doch für was gut im Nachhinein.
Das sowieso.
Und da habt ihr wahrscheinlich auch angefangen, Konzerte zu spielen. Ist das irgendwann über Hamburg mal rausgegangen oder habt ihr...
Der erste Auftritt war 6 Minuten lang. Mhm. Da, ich weiß nicht, ich glaube, einen halben davon gibt es, glaube ich, auf YouTube. Den muss man sich durchaus hörenswert. Das ist unerträglich. Aber jedenfalls war es dann... Und diese Kassette, ich weiß nicht, wo die gelandet ist, weil irgendwie die erste Frage...
Ich hab die noch.
Du hast sie?
Ja.
Die erste Frage beim Auftritt war nämlich, Herr Schmidt, wer das aufgenommen eigentlich?
Das war der Lehrer, der uns den Gig verschafft hat, ja.
Und dann, wie gesagt, da war aber ein DJ, das war so eine Abi-Feier und nach 6 Minuten meinte er so, ja, so, Jungs, wartet erstmal, bis der Saal mit euernsgleichen gefüllt ist. So, ich drehe das Ding wieder an. Und dann kam Luf irgendwie. Und damit war unser Auftritt zu Ende. Aber wir hatten auch nur diese 4 Lieder, die wir dann gespielt haben, inklusive Ansagen.
Ja, man hört ja oft von so Konzerten, wo die Leute dann auch nur 4, 5 Songs hatten und dann wurde vehement immer wieder Zugabe gerufen. Dann hat man dasselbe Set 5-mal gespielt. Und
nee, da hat keiner Zugabe gerufen.
Und das Ding fing gleich geil an. Wir waren auf der Bühne, da kommt der Mischer. Ja, was braucht ihr denn auf dem Monitor? Und wir gucken uns so an. Was ist denn ein Monitor? Was brauchen wir nicht? Und um dann festzustellen, dass man nichts hört.
Ja, wir hatten ja überhaupt keine Ahnung.
Das ist ja, das ist so, du hörst deinen eigenen Kram da, aber nichts vom anderen. Ja. So, das war schon ganz lehrreich.
Ja, man muss sagen, der zweite Gig war ja nicht noch fast noch schlimmer als der erste. Ja. Der hat dann irgendwie 25 Minuten gedauert. Da haben wir 5 statt 4 Stücke gespielt, aber... Eigentlich waren wirklich, ich glaube, ich habe 5 Seiten irgendwie kaputt gehauen, irgendwie so. Und wir waren die ganze Zeit dabei, irgendwie Seiten aufzuziehen. Und nachher habe ich über die Gitarre dann ausgeliehen von der Nachfolgeband, irgendeiner Hippie-Band. Der stand auch nur am Gitarre.
Nee, das war der dritte Auftritt.
Nein, das war der zweite. Das war in der Pausenhalle.
Okay, okay.
Der meinte, oh, meine Gitarre, meine Gitarre. Weil da habe ich auch gleich drei Seiten weggehauen. War auch übel. Aber und dann, wir waren auch alle so dermaßen stramm. Wir dachten, das ist so richtig cool, sich vor dem Kick erstmal richtig so mische Cola mit Korn. War damals unsere Wahl. Und dann sind wir auf die Bühne und so klang das dann auch. War auch lustig.
Stimmt, auf der Platte ist ja ein Foto. Das ist vom dritten Auftritt tatsächlich. Da waren wir dann, da ging das schon, ne?
Nee, ich glaube, das war der zweite.
Nee, das Foto auf der Platte ist, glaube ich, vom dritten Auftritt, auch in dieser Schulaula irgendwie so. Und da waren dann tatsächlich so ein paar Leute da am Tanzen und da waren wir dann auch schon deutlich besser. Das war dann ein Jahr später so, ne? Naja.
Und dann irgendwann hattet ihr ein Live-Programm so einigermaßen zusammen und also was man ja so über Platzangst mitkriegt oder was vielleicht das bekannteste ist, ist einmal dieser Vorderkant-Hit Hit-Sampler von Weird System und dann, weil wir heute der Anlass, haben wir glaube ich noch gar nicht so richtig gesagt, ne? Der Anlass ist natürlich die LP-Veröffentlichung von Platzangst, jetzt nach so ein paar Jahrzehnten mal. Also es gibt ein sehr, zumindest in Insiderkreisen, sehr hochgehandeltes Tape von euch, was es noch nie auf Vinyl geschafft hat, soweit ich weiß. Und es gibt diesen Vorderkant Hits Sampler mit zwei Songs von euch drauf. Was waren eure ersten Aufnahmen und wie ging das vonstatten, dass ihr das dann mal tatsächlich auf Band gekriegt habt?
Ich glaube, das waren tatsächlich die ersten Aufnahmen.
Also die ersten Aufnahmen, die wir überhaupt mal so gemacht haben, das war die wirklich dann die Aufnahmen vom, oder ich weiß gar nicht, ob das die ersten waren. Wir hatten vorher, glaube ich, nochmal so einen kleinen Sampler gemacht mit Channel Rats, Knallschoten und Nimm 2. Das beziehungsweise, das kann aber auch sein, dass das später war. Aber ich glaube, die richtigen Aufnahmen, die ersten, beziehungsweise, nee, die waren vorher. Die haben wir da gemacht und dann, aber das war nur so ein kleiner Kassettensampler. Weil mit Channel Rats und mit Knallschoten waren wir auch zusammen in einem Übungsraum. Und dann kam, da haben wir das dann auch im Übungsraum aufgenommen und dann kam die Anfrage vom Weird System, ob wir zwei Stücke machen konnten. Da war schon Esther schon in der Band und dann hat ein Stück an der Borderkante hat Frankie gesungen und ein Stück hat Esther gesungen, It's a Light. Und das war, und dann haben wir noch als dritte Nummer nur noch Hela aufgenommen. Das kam aber nicht mit auf die Platte rauf. Das ist dann später als Single noch extra veröffentlicht worden, als sie das den Vorderkant-Hits nochmal rausgebracht haben.
Also gab es dann quasi so eine Art Bonus-Single mit dem einen Song.
Ja, da gab es dann irgendwie noch eine andere Nummer, die auch irgendwie nicht mit auf die Platte raufkam von einer anderen Band. Und das haben sie dann mit auf
diese Single gemacht. Von Razzia, glaube ich, irgendwas. Ne? Von Razzia? Ich aber nicht.
Und dann, das waren halt unsere ersten Aufnahmen mit Tom Meyer, damals noch in Wilhelmsburg, in so einem Kellerstudio.
Tom Meyer, muss man vielleicht für den einen oder anderen sagen, hat dann später das Master and Servants Mastering Studio gegründet und ist auch, glaube ich, damals Mitbegründer von Indigo gewesen. Wenn mich das
Wahnsinn,
nicht.
Ja.
Ja. Und bei den legendären, wie heißen sie, Schlaffi?
Ich glaube, du meinst Hermanns Orgie, oder?
Genau, ich sag den Namen immer falsch. Ja, also die Songs, die in den Vaderkant-Hits waren dann quasi so die ersten Aufnahmen, die ihr dann gemacht habt. Und das Demo, was jetzt auch auf der Platte kam, das habt ihr später erst
gemacht. Das haben wir danach gemacht.
Das haben wir dann später gemacht, genau. Das war aber auch gar nicht so viel später. Ich glaube, die Aufnahmen haben wir, glaube ich, 82, das war im Winter, weiß ich noch, 82, 83, glaube ich, gemacht. Und dann sind wir danach.
Januar und Februar 83.
Guck, da war ich auch gar nicht falsch, genau. Und dann haben wir 84, haben wir dann, da waren wir mittlerweile natürlich auch ein ganzes Stück besser geworden. Und dann haben wir gesagt, okay, alles klar, jetzt haben wir neue Songs. Und dann haben wir gesagt, wir nehmen das jetzt mal in so einem Achtspur oder
Vierspur.
Vierspur-Studio auf, das war im Bild steht. Da hatten die so ein kleines Studio sich eingebaut. Und ich kannte ja damals dann auch den Rolf von Running Wild, der ging mit mir auf die Schule. Der hat mir dann seine Gitarrenanlage netterweise geliehen dafür, weil ich hatte auch gar keine Anlage und nix. Und dann haben wir dann wenigstens mal vernünftigen Gitarrensound gehabt und der hat dann auch noch ein Solo gespielt bei Ein neuer Tag zum Ende.
Kannst du auch gerne
da. Und das war dann halt irgendwie so meine Erfahrung damit, die wir da gemacht haben dann halt.
Und normalerweise nimmt man ja so ein Demo auf und geht dann hausieren bei Plattenfirmen, ob die dann nicht ein Album mit einem machen wollen. Wie ging es dann weiter? Also so wie ich das in den Liner Notes gelesen habe, habt ihr ja genau das Gegenteil von dem gemacht, was man erwarten würde.
Ja, wir waren natürlich hundertprozentig davon überzeugt, dass wir jetzt das beste Demo aller Zeiten gemacht haben. und hatten dann, sind einfach davon ausgegangen, dass wenn wir das an AGR haben wir das geschickt, da wo Slime waren und die Bands, die ja schon ein bisschen draußen sind, wenn wir das da hinschicken, dann nehmen die uns automatisch. Und wir haben aber nicht bedacht, dass das vielleicht ganz schlau wäre, auch mal außerhalb Hamburgs ein bisschen Auftritte zu machen oder sowas. Und dementsprechend kam da nie eine Reaktion. Und deshalb haben wir das dann an so Bekannte, die wir dann kannten, denen haben wir die Kassette in die Hand gedrückt, aber nicht, also wir haben das nie an irgendwelche anderen Plattenfirmen verschickt. Und
man hätte es auch verkaufen können, das wäre auch das Ding gewesen. Ich weiß noch, viele Leute, die hatten es gehört, wir wollten aber richtig exquisit und exklusiv erscheinen. Und naja, komplett bescheuert, weil es gab damals schon eine ganze Reihe von sehr, sehr positiven Reviews nicht, aber Bemerkungen dazu von anderen Leuten, die meinen, oh geil, und die würde ich auch gerne haben. Und niemand hat es halt gehabt, halt eben. Blöd.
Ja, gut, man musste, das war ja auch wieder kompliziert. Man musste dann diese Kassetten, das waren ja so kurze Kassetten, die musste man dann irgendwo bestellen. Und es war ja nicht wie heute im Internet, sondern man musste erstmal rausfinden, wo man die bestellt. Und dann hatte man endlich die Adresse, dann gab es diese Aufkleber, die man auf die Kassetten. Es war alles sehr kompliziert.
Und von diesem Tape, wie viele existieren davon oder wie viele habt ihr gemacht? Wahrscheinlich über die Jahre irgendwann nochmal ein paar nachgemacht,
nö,
oder?
Nö.
Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, wie viel davon war.
Der Keller ist noch voll.
Nein, wir haben ja, weiß ich nicht, wir haben einmal so einen Satz bestellt, ich weiß nicht, das 20 oder 30 von diesen Kassetten und die haben wir dann gemacht und dann waren auch die Aufkleber dazu und dann war das alle, dann waren sie alle und dann war gut.
Künstliche Verknappung, sagt ja, man heute dazu.
Das ist ja künstliche Verknappung, genau. Aber wir wussten natürlich warum, weil letztendlich habe ich ja auch gesagt da auf diesem kleinen Liner Notes, man muss eben nur Geduld haben und dann
kommt die um die Ecke.
42 Jahre später.
Dann kommt das schon. Das ist ja auch das Schlimme an den modernen Bands, dass die immer so ungeduldig sind.
So richtig außerhalb von Hamburg habt ihr dann aber nie gespielt, dass ihr mal irgendwo nach Berlin gefahren seid? Doch, oder?
Wir haben Quartier Latin haben wir gespielt.
Ah. Also das Foto also ist das okay, wo Scholle auf dem Deckblatt, das ist aus dem Quartier Latin. Ah,
okay, mit wem habt ihr da gespielt?
War das jetzt Betontod oder Betonkombo? Ich verwechsel.
Ich glaube Betonkombo.
Ja. Das war auf alle Fälle.
Die auch mit Slime befreundet.
Ja, oder irgendwie so.
Also das wahrscheinlich Beton-Kombo.
Ja, war auf alle Fälle fetter Gig und auch eine fette Location auf jeden Fall. Das gibt es ja auch als abgerissen. Oder
ich glaube, das gibt es nicht mehr. Nee.
Gibt's nicht mehr. Echt schade, weil es echt eine geile Location war und auch richtig groß halt eben. Ne? Ja. Also das war schon natürlich bei uns schon recht spannend so. Und ja.
Haben wir nicht auch in Tübingen gespielt oder war es Public Enemy 23?
Das war ganz gut. Wir haben ja danach wir hatten ja damals noch Reda bei uns am Schlagzeug. Der ist dann ja irgendwann nach England gegangen. Mit GBH hat er dann weitergemacht. Und dann haben wir dann irgendwie noch, dann ging das so nach und nach, dann irgendwie so war es ein fließender Übergang, dann ist Michel in die Band eingestiegen, der von SS Ultrabrutal kam und dann haben wir uns dann Public Enemy 23 dann nachher umgenannt, dann ging das in die ganz neue Richtung halt eben.
Ich würde aber vielleicht nochmal kurz bei diesem Vorderkant-Hit-Sampler bleiben,
ja.
Der ja irgendwie schon für den Zeitpunkt so, ihr schreibt das ja auch in den Liner-Notes, das war eigentlich der erste Städte-Sampler oder Punk-Städte-Sampler, den es irgendwie gab in Deutschland. Und das ist ja schon so ein wirklich guter, also es ist jetzt nicht jeder Song jetzt irgendwie durch die Bank irgendwie ein Kracher, aber es ist schon in meinen Augen aber ein guter Überblick. Mit Razzia, mit SSUB, der Name ist schon öfter gefallen. Dann ist hier irgendwie Massaker mit Rod Gonzalez, glaube ich, mit drauf. So, und das ist ja jetzt nochmal, ne, heute ist quasi die Platte rausgekommen von euch nach 42 Jahren, aber bis die genau, letzten 42 oder? Jahre war das einzige Vinyl, wo eure Songs drauf waren. Oder zumindest aus dieser Phase, ich weiß nicht, ob es noch irgendwie einen Sampler mal danach gab oder sowas so. Gab's da irgendwie, zum einen gab's Überlegungen, dass ihr zu Weird System mal aufs Label kommt und zum anderen so, wie war da so das Verhältnis zu den anderen Bands? Also gibt's da Bands, guck mal hier, Eugen Honold gerade schon den Namen genannt von Pretty Vacant mit Coma Combo mit drauf, ne? Also so alles Mögliche. Gab's da besondere Bandfreundschaften?
Also, zu und der so? Zeit waren wir mit Ochsenschwanz in einem Übungsraum.
Genau, an der Beringstraße, mit denen haben wir zusammen geprobt. Herr Hamelich, da haben wir ja aufgenommen bei denen.
Ja.
Da waren wir später auch bei denen im Übungsraum.
Es ist Rotobrutal, gut, die kannten wir halt auch. Irgendwie Knallschoten natürlich, mit denen hatten wir den Übungsraum geteilt. Channel Bells hatten wir auch den Übungsraum mit geteilt.
Wir sind immer hin und her, also mal so. Da, mal da. Also es,
das war im Endeffekt so, also Kuma-Kombo Eugen kannte ich damals gar nicht. Das war halt noch ein ganz großer halt eben. Ja. So, den habe ich mich gar nicht getraut, den anzusprechen. Weil der hat eben das legendäre Pretty Wagon gemacht und hat die Konzerte in Krawall 2000 gemacht. Da konnte ich ja damals so von träumen.
Ja, und Massaker und Razzia, die waren nicht so direkt, die kamen ja, glaube ich, aus Rahlstedt oder so irgendwie, also weiter weg, wobei Massaker oder Langhorn.
Ja, diese
Langhorn. Und das
Slime-Szene war ja Langhorn.
Genau, das war so mehr Langhorn und da hatten wir gar nicht so viel zu tun.
Obwohl viele kannten sich eben auch schon durch das Ding mit der im Karolinenviertel und da muss man eben auch sagen, was Mike vorhin auch meinte, so wegen der Politik. Eigentlich hat es irgendeine Politik zu den damaligen Zeitpunkt eigentlich kein Schwein interessiert. Du wolltest Fun haben, du wolltest Punkrock hören. Da gab es natürlich schon Crass und so und die hatten so ein bisschen politische Messages. Aber wie ich das so mitkriege, war das einfach irgendwie so, dass es damals wirklich gar keinen interessiert hat. Und auch als nachher so ein gewisser Rechtsruck kam irgendwo so, sind die Leute trotzdem irgendwie noch zusammengeblieben und du hattest die Anarchist und du hattest irgendwie.
Naja, also.
Das hat sich nachher dann irgendwann aufgelöst, aber ich weiß, für den Anfang war es halt einfach noch so 80 war so das Jahr, da ging das mit der Eugeschichte halt los und
letztendlich. Hat schon dazu geführt, dass ich mich da im Karofeld dann nicht mehr so wohl gefühlt hat, wenn da irgendwie die Savage Army Gang da war, von denen man aber einige dann auch noch kannte, so dass man dann nicht auf die Fresse gekriegt hat, aber irgendwie bin ich dann zumindest in andere Richtungen gegangen. So, ne? Man hat sich noch gegrüßt, so, weil man sich.
Es hat sich dann irgendwann kannte, aufgelöst.
Aber irgendwann war dann auch klar, so, die gehen gerade einen anderen Weg. So. Ja.
Ich meine, Politik war ja wahrscheinlich auch eher sowas für die Berliner, ne? So, also damals war ja noch West-Berlin, ne? Mit der Mauer direkt
Slime,
vor der
Slime
Tür.
Slime war ja nun auch aus Hamburg.
Ja, klar.
Aber das war mir dieses Slime, ich meine, Viva Iran, finde ich, von der ersten Single, ist ja jetzt aktuell wie nie. Also das ist ja schlimm genug, aber das ist schon bitter.
Ich finde immer bei diesem wie politisch ist Punk, ich finde, also wenn man es versucht, sich in diese Zeit zurückzubeamen, so dieses mit einem anderen Look und mit einem anderen Aussehen und mit einer anderen Idee von Zeitvertreib und so, ist das in meinen Augen, ist das halt schon total politisch. Einfach nämlich zu sagen, gegen das, was vorherrscht und gegen das, was besteht und ne, dass das jetzt nicht irgendwie, also der Punk jetzt nicht irgendwie so nicht so eine parteipolitische Färbung hatte, das finde ich jetzt so völlig
also
klar.
Also du hast natürlich auch deine Verbündeten gehabt, also ich bin wegen dieser Haare fast von der Schule geflogen, so und dann hast du natürlich schon irgendwelche Autonomen oder so, die dann da waren und letztendlich sind Frankie und ich ja dann auch in die Hafenstraße gezogen. Also ich habe da aber nur ein halbes Jahr gewohnt, so weil ich dann mit einem gewissen Dr. M kleine Probleme hatte in der Wohnung, aber das ist egal.
Ist das der mit dieser Flagge?
Egal. Egal, also inzwischen sind wir wieder gut. So dass ich dann wieder ausgezogen bin. Aber das war natürlich von daher schon so ein Kreis. Oder das Krawall 2000 war ja eigentlich so eine autonome Kneipe, wo Eugen dann alle zwei Wochen dann Punkrock machen darf. Die waren ja auch am Anfang irritiert, was ist das eigentlich? Aber haben das dann gemacht. Und so hatte man dann schon so Schnittmengen da. Ne? So.
Ja, aber du merkst aber auch, ich weiß es noch, damals gab es ja auch mal so irgendwelche Studentenfeiern, ich weiß gar nicht, wie das dann immer hieß, Audimax nicht, aber da in der Kantine oder wo das war, auch da, wo die Studentengeschichten da liefen. Und wenn dann irgendwie, dann kamen dann irgendwie wirklich irgendwelche Hippie-Bands. Und wenn dann die Punk-Bands kamen, dann merkte man, okay, wir stachen da auf alle Fälle ganz schön raus. Und das hat sich nicht unbedingt immer gut miteinander verbunden. So halt, man denkt sich jetzt alles klar, das ist so linke Szene. Aber Punk war halt einfach irgendwie, die haben halt überall gestört und das haben sich nicht wirklich richtig eingepasst in das, was man da machen wollte.
Haben sie auch scheiße benommen oft.
Also ja, das war halt eben Punk war irgendwie so halt. Ja, und so irgendwie. Das war dann insofern, irgendwie ist es ganz anders als heute irgendwie halt. Und du hast wirklich noch damals wirklich angeeckt und war es ja auch scheiß dran. Im Endeffekt hat es ja auch keinen gestört. Wenn Sid Vicious damals mit einem Hakenkreuz in einem Swindle rumgelaufen ist und wir fanden es halt cool. Irgendwann keiner hat sich da einen Kopf drum gemacht.
Na, ich fand das nicht cool. Ich fand das scheiße und da waren auch genug andere, die das scheiße fanden. Das war so eine Ambivalenz.
Also ich weiß, ich hatte ja Jason vorhin erzählt, als ich 12 war, bin ich mit EF-Ferientours zum Sprachlernen nach England geschickt, nach fucking Bognor, wo nichts los war. Und dann sind wir auch einen Tag mal nach London gefahren. Und dann habe ich mir dann auch die beiden Sex Pistols CDs Singles gekauft. God Save the Queen und Pretty Wakened. Und da bist du dann auch langgelaufen. Da hattest du wirklich so auch dann natürlich auch die ersten Punks, die da rumliefen. Und da hattest du wirklich so Läden, irgendwie so waren so Plaketten oder so Badges halt, ohne Ende mit Hakenkreuzen drauf. Und die wurden da so auf der Straße verkauft. Also das war damals, hat das eigentlich noch keinen so wirklich gestört, den damaligen Zeitpunkt irgendwie halt. Und das war halt...
England ist ja auch noch ein bisschen anders. Ja. Ne? Aber es war natürlich auch so, also für mich hat das immer in so einem gewissen Rechtfertigungsdruck gebracht, weil du natürlich der Inhalt war natürlich immer scheiße so und wieso machen die das eigentlich, was soll das, und dann den Leuten zu erklären, ja, das ist provozieren, letztendlich ist es ziemlich dämlich und das haben ja auch in England nicht alle gemacht.
Lemmy hat zum Beispiel auch gemacht und heutzutage wird das alles wegretuschiert und der ist ja damals auch die ganze Zeit mit irgendwelchen Hackplatzen rumgelaufen.
Also ich finde tatsächlich, das ist ein also Schock und Provokation, so, das gehört dazu und das gehörte immer dazu und das ist halt auch geil, aber eben genau das Symbol in England zu zeigen, so, ist halt was anderes, als das in Deutschland zu zeigen, wo irgendjemand sagen könnte, so, hä, was bist du denn für ein strammer Kamerad, der hier von deinem älteren Herrn da entsprechend erzogen wurde, und du sagst so, nee, das ist Provokation, das ist halt eben so, in diesem Land hier ist das halt ein bisschen was anderes, aber was ich eigentlich auch nur meinte, ist so dieses, also wirklich als Freigeist und als Unruhestifter und Chaot irgendwie loszuziehen, so, das finde ich ist einfach schon insofern eine Art von, auch wenn es einem dann gar nicht so bewusst ist, aber das ist ja eine Art von Statement in der politischen, in der gesellschaftskritischen Weise, so, das, was es hier so gerade so gibt und was irgendwie politisch oder Spießertum oder der Karriereweg und oder auch die Musikszene ist, so, da habe ich keinen Bock drauf und ich mache was anderes, ich mache mein eigenes Ding und so, und ich finde, das ist so einfach, das ist ja schon eine Stoßrichtung, wo man sagt, so, ich will was umschmeißen, so, und ich will was Neues machen, und das finde ich so, ne, wie gesagt, eben mir, also ich finde das überhaupt nicht,
das war
wichtig, dass man sich zu irgendeiner politischen Idee im Sinne von Partei oder nee, irgendwo so dazugehörig fühlt.
Was natürlich auf der anderen Seite aber auch da war so ein Rollenbild oder Rollenklischee, wo du, wenn du in diesen Gruppen warst, also, und ich finde Scholle und ich sind dann ja irgendwann auch in unterschiedliche musikalische Richtungen gegangen. Er ist halt so diesen Metal-Kram und versteht immer noch nicht, warum ich zum Beispiel Bands wie Togotronic gut finde. So irgendwie so.
Zurecht. Ja. Da finde ich übrigens, dass der Stadtteil, also Stelling, ist nicht so weit weg von Eidelstedt und von dem Bunker, wo Togotronic jahrelang gespielt haben. Das ist schönes Lokalkolorit und ich finde, das ist auch eine fantastische Band.
Ja, aber die Meinungen sind da eben verschieden, so. Und das fand ich irgendwie, und deshalb war mir irgendwann diese Punkrock Hamburg mit irgendwie so Macho noch mehr so das.
Okay.
Ja, selbstverständlich. Ja,
für mich war es aber so damals, auch hier auf dem Songs for Heroes, war es so ein bisschen das Ding. Ich war ja so tatsächlich der Einzige bei uns in der Band, der wirklich so richtig auf Metal stand. Ich stand aber immer noch auf Punkrock, aber ich stand eben auch auf Metal. Und das ging so gerade so ein bisschen, hatte ich mir mal erzählt, mit The Blood. Los halt diese False Sketches of the Devious Public rausgebracht hatten, für mich eines der Jahrhundertalben im Punkrock nach wie vor, die dann angefangen haben, das ein bisschen zu vermischen. Es gab damals eben noch nicht so viele Bands. Das waren dann noch Suicidal Tendencies und solche Bands, die gab es in dieser Form noch nicht, und auch so später Jingo de Lunch und solche Bands, die eben Metal mit Punk vermischt hatten, der English Dogs. Und das war auch so ein bisschen das, was wir auf der Platte auch so ein bisschen gemacht haben, hier und da, zaghaft, eben so ein paar Metal-Einflüsse mit Punk vermischt, und das war so ein bisschen so, wo ich eigentlich auch gerne hin wollte, so damals, und das haben dann nachher später viele Bands dann ja auch mit weitergemacht halt eben.
Und wann war dann so der Punkt gekommen, wo dann aus Platzangst quasi Public Enemy 23 hervorging? Also wann gab es da so einen ausschlaggebenden Moment, wo man dann irgendwie sagt, boah, wir haben keinen Bock mehr auf Deutschpunk, ich will jetzt was anderes machen. So, wie ist das entsprungen dem Ganzen?
Also ich weiß nur, dass wir irgendwie Bock hatten, eine zweite Gitarre dazu zu nehmen. So, und das bot sich eben an mit Michelle. Und dann kam diese Namensänderung, ne? Und auch irgendwie andere Stücke. Wir haben dann immer noch so It's a Light oder so, das haben wir immer noch gespielt. Und ja, mit Public Enemy 23, da wollten wir eigentlich so eine Art Rocktheater machen. So Alice Cooper, also nicht Rocktheater, sondern Schock- und Rock-Elemente damit einbauen. Letztendlich ist es bei den billigsten
Will ich gar nicht sagen. Also im Endeffekt, es war einfach hoffnungslos amateurhaft, wie wir es gemacht haben. Wir haben uns ja quasi um alles selber gekümmert. Wir hatten also eine Kreuzigung auf der Bühne. Wir haben Ochsenköpfe zerhackt und Augen ins Publikum geschmissen.
Das ist auch nicht unsere Idee, weil haben wir
ja, aber es gab, haben das Jahre es, vorher gemacht. Es gab im Endeffekt, ich sag mal so, zu der Zeit gab es also weltweit, weiß ich, keine Band, die sowas gemacht hat. Und wir hätten wirklich jemanden gebraucht, die Pistols vielleicht, Morgan McLaren, der sich um den ganzen Kram kümmert, dass wir uns wirklich auf die Musik konzentrieren können. Aber wir haben ja alles selber gemacht. Wir haben die Show selber gemacht. Wir haben das alles hatten irgendwelche Stripperinnen auf der Bühne, die sich mit Schokolade übergossen haben und dann gegenseitig abgeleckt haben. Und Jason hat einen Fisch in den Arsch gekriegt.
Also sie hat so getan, war meine Freundin.
Ja. Und so ein Scheiß. Also es war auf alle Fälle nicht langweilig. Und da ging auch wirklich immer viel los. Und aber man hätte es ganz anders ausschlachten müssen und wesentlich professioneller machen müssen. Und insofern war es schade. Wir haben dann eine Platte dann rausgebracht, irgendwie mit den ersten Stücken, Burned by the Night. Und die ist dann auch irgendwie nicht richtig irgendwie vermarktet worden. Und danach hat die Band dann irgendwann nachher auch aufgelöst.
Das war auch so eine Mini-LP, glaube ich, ja, ne? Irgendwie genau. Mit vier Stücken oder so, ne?
Wo kamen die damals raus?
Gabba Hey Rick.
Von Stony, der hatte so einen Comicladen, der hatte auch null Ahnung von irgendwas.
Comic-Plattenladen in Barmbek, ja, am Bahnhof.
Ach, kompletter Loser, und das war im Endeffekt nachher, das ging auch wirklich komplett nach hinten los mit dem. Der hatte dann noch die Operation Gomorra hat er noch rausgebracht. Und dann danach hat er dann uns rausgebracht und das war's dann auch. Und wir hatten dann einen ganzen Haufen anderer Stücke und das ist dann im Endeffekt leider nie aufgenommen worden, was ich immer noch schade finde. Und ja, dann haben wir dann eine ganze Reihe von Gigs gemacht und irgendwann war einfach die Stimmung in der Band auch nicht mehr zu halten und dann hat sich das ganze Ding aufgelöst und dann sind wir auch danach dann auch komplett auseinandergegangen alle.
Aber wieso wir nun eigentlich Public Enemy 23 dann geheißen haben, weiß ich auch nicht mehr.
Gab es die anderen Public Enemy damals schon?
Nee, die gab es, wir waren vor denen.
Nee, Public Enemy, das bezog sich auf diese 23 im Illuminatus, wo die 23 quasi so eine besondere Bedeutung hat für außergewöhnliche Zufälle und historische Stell-dich-eins, keine Ahnung. Und das war dann der öffentliche Feind, waren dann halt die 23 halt.
Gab es ja auch diesen sehr guten Film dann aus den Ende der 90er, Anfang der 2000er,
ja,
von diesem Hannoveraner.
Ja, ja, super Film. Ja. Aber genau so, das hat uns dann auch, wir haben alle dieses Buch gelesen und waren genauso wie die da irgendwie drin. Gut, das war, die sind ja dann so Computer-Nerds da geworden und wir fanden das einfach spannend.
Da gibt es, glaube ich, zwei Filme. Da gibt es einen deutschen und auch einen amerikanischen. Gibt's
das
auch.
Kann sein, ne?
Da gibt es, glaube ich, zwei Filme. Irgendwie,
die haben den nochmal, ich glaube, den gibt es, die haben es tatsächlich in den USA nochmal nachge... Ach so. Wie sie es halt machen, die Amis, wenn es ein guter Stoff ist, so, dann wird er nicht in den USA synchronisiert oder irgendwas, sondern wird er nochmal nachproduziert, nochmal mit Schauspielern dort nachgedreht. Aber genau der mit August Diehl, so, den fand ich damals echt
super. Also quasi sowas, was Til Schweiger mit Honig im Kopf gemacht hat. Der hat ja dann auch nochmal eine US-Version gemacht, nachdem er in Deutschland so erfolgreich war, dann auch mit US-Schauspielern.
Ja. Ja, man munkelt auch, dass Dieter Haller vorne den Honig im Kopf auch nie wieder losgeworden ist.
Ich glaube, den hat er schon vorher, das konnte er das so gut spielen.
Aber wenn wir nochmal zurückgucken, Entschuldigung, ich springe nochmal in der Band zurück auf Platzangst. Wenn ihr jetzt sagt, so, jetzt haben wir ja diese Songs tatsächlich wunderbar auf Vinyl gebracht, so, gibt es ein, zwei, drei Songs, wo ihr sagt, so, das ist wirklich die Essenz von Platzangst, das ist das, was uns damals irgendwo geprägt hat, das ist so, was man über die Band wissen muss, was sind da so die Top 3?
Meister Klaus und sein Lehrling.
Das gerade nicht, also wenn ich für mich sagen müsste... ich muss für mich sagen, also ich fand eigentlich so, auch als ich es jetzt nochmal gehört habe, ich habe das ja auch nicht mehr dauerhaft gehört, ich fand so, ja, ein neuer Tag, muss ich sagen, finde ich, das hat es wirklich richtig reingebracht. Ich fand auch große Erwartungen und auch vier Kugeln zu viel, das sind so die drei Stücke, die ich so finde, die mich so am meisten dargestellt haben, wo man eigentlich hin wollte. Das sind auch so Stücke, wo dann eben auch die Arrangements natürlich dementsprechend ein bisschen ausufernder sind. Es ist eben nicht nur so Strophe, Refrain, Solo, Refrain. Es ist so, finde ich dann auch heute immer noch so, gerade vier Kugeln zu viel. Das war ja so ein bisschen, da hatte ich so gerade meine Leidenschaft für Italo-Western und so entdeckt und das kommt da so ein bisschen rein. Und finde ich so dann im Endeffekt die Arrangements, also mir war es immer so ein bisschen zu langweilig, wenn du da wirklich so, wenn du schon bei der ersten Strophe schon weißt, wie der letzte Akkord geht und alles dazwischen ist eigentlich auch so vorherplanbar.
Finde ich ja gut.
Ja gut, da waren wir dann, ja, Jason hat dann ja gerade die Posters gemacht, da, ich habe ja mitgekriegt, wie die ihre Stücke und Texte geschrieben haben, die waren dann wirklich in 2 Minuten entstanden.
Ja, aber eben produktiv, ja, zack, ja. Zack, zack.
Aber das war, da waren wir halt eben so, das war so das Ding, ich habe ja die meisten Stücke da ja selber geschrieben. Jason hat bei ein paar Sachen mitgeschrieben. Und bei vier Kugeln zu viel, glaube ich, hat er mitgemacht. Und auch Junge von den Dogs. Und
eines der größten Stücke auf der Platte.
So, ja.
Ich muss ja sagen, dass ich It's a Light mit am besten finde, weil das irgendwie so eine catchy Hook hat.
Ja.
So, das bleibt auf jeden Fall im Ohr hängen. Und
finde ich auch. Das haben wir natürlich da auf dem Demo nicht mehr drauf, weil wir das ja schon aufgenommen hatten.
Genau, das haben wir von den Border-Cant-Hits, genau. Wir haben ja dann irgendwie später noch, wir haben ja dann auch nochmal wirklich zusammengefügt. Irgendwie so zum späteren Zeitpunkt 2015, 2016 haben wir nochmal eine Platte aufgenommen, die bis heute noch nicht rausgekommen ist, wo wir auch It's a Light nochmal aufgenommen haben, also und dann auch ein paar von den alten Stücken nochmal neu aufgenommen haben und dann noch einen ganzen Haufen neue Stücke auch nochmal eingenommen haben. Da steht es eben auch nochmal in der Schwebe, dass das Ding irgendwann auch nochmal rauskommt. Es gibt verschiedene Leute, die danach fragen. Ein großes Hallo an Stickel an dieser Seite.
Ja, und als ihr euch dann zum zweiten Mal quasi zusammengetan habt, habt ihr da auch Konzerte gespielt oder war das irgendwie angedacht, da mal wieder mehr mitzumachen oder ist das dann auch wieder schnell im Sande verlaufen?
Und zwar gab es in der Hafenstraße dieses 100 Bands da, 5 Minuten ohne Kopf, wo wirklich jede Band 5 Minuten hatte und da hatten die uns angefragt, ob wir da Lust hätten, weil wir waren, das geht so ein bisschen unter, wir waren so eine Art Hausband in der Hafenstraße. Es gibt auch so ein Buch, das wollte ich eigentlich mitgebracht haben, naja. Da schreibt einer auch so ein Kapitel in dem Buch, wir haben alle anderen Namen. Ich weiß gar nicht, wie heißt du da noch?
Echt? Kenn ich gar nicht.
Achso, okay. So, da beschreibt er so, wie wir da mit Platzangst da rumtouren. Und weil da konnten wir halt immer spielen, weil Frankie und ich da gewohnt hatten und die hatten so zwischen der 116 und der 100, oh Gott, da war so ein Platz, wo so ein Bauwagen war. Mhm. Und da ist jetzt so ein Bauprojekt. Und dazwischen, da war aber öfters mal so Feste oder so. Und da haben wir dann auch mal gespielt. Einmal, kannst du dich noch dran erinnern, im Winter bei -8 Grad in so einem Zelt, wo so ein Ofen war, der natürlich, es war schweinekalt.
In der Fokü haben wir auch ganz viel gespielt.
In der Fokü, ja.
In der Stottebecker, unten in den Katakomben.
Ja. Ja, und von daher, die hatten uns halt gefragt, ob wir da Bock hatten, da mitzumachen. Und dann haben wir gedacht, probieren wir mal. 5 Minuten kriegen wir irgendwie hin.
Genau, jede Band hatte 5 Minuten, das war völlig verrückt. Und das war dann so von A1 bis A5, B1 bis B5. Und wir waren, glaube ich, E3 oder sowas. Also wirklich richtig weit hinten. Und ich hatte gesagt, alles klar, vor 3 Uhr morgens kommen wir nicht auf die Bühne. Und wir sollten um 10 Uhr spielen und wir waren wirklich um 9:45 auf der Bühne. Die haben das richtig gut hingekriegt. Und die Bands haben sich die Gitarren in die Hand gegeben, alles über eine Backline. Und da hat auch Channel Rats noch gespielt und 1000 Bands halt, war sehr lustig. Und da haben wir dann auch 3 Stücke gespielt. Und dann dachten wir, alles klar, das war ganz cool. Lass uns mal wieder was machen. Und dann haben wir dann.
Ja, und dann hat uns Stoffel von Jakobsen, der ist ja großer Platzangst-Fan auch, der jetzt auch bei den Razors spielt.
Er hat auch die Platte im Shop gekauft, Grüße an dieser Stelle.
Ja, also okay, der hat uns gefragt, ob wir bei so, was war denn das eigentlich? Achso, 100 Jahre Watercant-Sampler, ob wir da spielen wollen. Und da haben wir gedacht, wir probieren können wir es ja mal. Und dann haben wir das halt gemacht. Aber es war eigentlich nur für diesen einen Auftritt. Und dann haben wir aber trotzdem, trotz allem noch irgendwie ein bisschen weiter geprobt, weil das irgendwie ganz, ja, genau, ganz nett war.
Dann haben wir dann irgendwann kamen ein paar neue Stücke zu und dann haben wir gesagt, alles klar, das ging ja, es ist ja mal so das Ding zu sehen, dass man die alte Spirit irgendwie reinfängt, aber dass man auch nicht so komplett auf der Stelle tritt. Klar, kannst du es jetzt nicht mehr hundertprozentig so machen, wie du es damals gemacht hast, aber ich finde die Sachen nach wie vor cool, die wir gemacht haben. War schade, es gab verschiedene Gründe, warum das damals nicht kam. Dann kam noch Corona und der ganze Scheiß dazwischen. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass man jetzt, war dann das Ding, Songs for Heroes war dann auch so ein bisschen so ein Zeichen, dachte, alles klar, cooles Ding, das kommt raus, dann kann man die anderen Sachen irgendwann auch nochmal rausbringen und ja.
Nochmal kurz eingehakt, das 5 Minuten ohne Kopf Ding, welches Jahr war das und wann kam dieses Waterkant-Hits Jubiläumsding von Stoffel?
Also nee, das von Stoffel war 2014.
Ja, dann muss dann so 2012 gewesen sein.
Irgendwie so.
Da. Das war 2012, dann haben wir dann irgendwie 3 Stücke gespielt. Waterkant und ich weiß gar nicht, was wir noch gespielt haben.
It's a Light, das hast du gesagt. It's
a Light, genau, und voll so für alle oder irgend sowas. Und war lustig halt, ganz auf easy halt. Da hat ja noch, Generals haben vor uns noch gespielt. Den hat er auch tierisch lange nicht gesehen. Bayer war auch ganz schön in die Breite gegangen. Mittlerweile ist er ja auch, glaube ich, irgendwie, weiß gar nicht, was da jetzt ist. Dem geht's, glaube ich, gar nicht so gut. Und war lustig, war ein witziger Abend gewesen, hat richtig Spaß gemacht.
Jo, und. Ja, und so kam das dann, dass wir da ein bisschen angefangen haben und Platzangst ist ja immer so ein bisschen scholles Baby dann gewesen. So, und deshalb war das dann auch irgendwann, war das dann besser, so, dass wir auseinandergegangen sind. Weil ich habe das immer so mit, bei den Runaways gab es ja immer Joan Jett und Lita Ford. Und Lita Ford war ja so mehr, die in die Metal-Richtung gegangen ist und Joan Jett war ja mehr so die Punk- irgendwie 3 Minuten Pop-Rock-Queen. So, und das war eigentlich immer mehr mein Ding. Also so dieser Metal-Touch. Da.
Er ist für die Joan Jett bei uns, aber ich habe für die größere Oberweite.
Oh Gott. Der alte weiße Mann.
Oh Gott. Aber das heißt, Jason, bei den Hafen, also bei dem 5 Minuten ohne Kopf oder bei dem Stoffelding, warst du noch mit dabei oder nicht?
Da war ich dabei, ja klar.
Genau.
Doch, so, ja, ist ja nicht so, dass wir haben uns ja nicht, wir hassen uns ja nicht. Obwohl, man.
Macht ja auch nicht den Eindruck so. Ich find's auch ein bisschen zu harmonisch, ehrlich gesagt.
Jetzt reiß dich mal zusammen, jetzt wo die beiden Deppen da das Ding neu auflegen, jetzt kann dann nochmal was werden. Reiß dich zusammen, Jason.
Stimmt, wir müssen ja auch an die beiden denken.
Ja, und Jason, du hast dann weitergemacht mit einer Band, die den klangvollen Namen The Posers hieß.
Ja, genau, das war dann so, da hatte ich mit dem den letzten Schlagzeuger von Public Enemy 23 und ich, wir haben dann uns einfach umgeguckt. Er hatte dann einen Keyboarder mitgebracht tatsächlich und dann Minne, der auch bei den Rubbermaids spielt oder gespielt hat, der ist dann bei uns eingestiegen als Sänger. So, und dann ging das, der Band ging das so ratzfatz irgendwie. Scholle hat unser erstes Demo aufgenommen und irgendwie nach 3 Monaten hatten wir eine Anfrage, ob jemand eine Platte mit uns machen darf.
Bei DDR Records.
Ja, Devil Dance Records. Ja das ist Uli Salzmann, der später zu Plattenmeister gegangen ist. Plattenmeister, die Fischmob rausgebracht haben. Also, ja,
Aus Lübeck waren die, ne?
Ja, Uli kommt eigentlich aus Neustadt an der Ostsee und meinte dann, er müsste jetzt in Hamburg das Ganze machen. Ist dann direkt in die Kastanienallee, das ist so eine Querstraße von der Davidstraße, gezogen und dachte, jetzt macht er da von da aus das. Aber es war ihm dann doch ein bisschen zu doll. Ich glaube, der Kontrast von Neustadt an der Ostsee, in so einer kleinen Seitenstraße, direkt auf dem Kiez, war ein bisschen doll. Und dann ist er nach Lübeck gegangen und da hat er ja dann mit dem, ich weiß gar nicht, wer der andere Hälfte vom Plattenmeister war, aber die haben dann immer einen Fischmob rausgebracht und zum Glück endlich eine Band, wo dann auch Geld mit verdient hat. Weil Posers haben sich gleich kurz nach der Platte aufgelöst.
Ich wollte gerade fragen, das war nicht so ein langlebiges Projekt. Ihr habt da so Glam-Punk gemacht, ne?
Ja, genau.
Würde man heute sagen dazu, ne?
So, und das Ding war, dass Minne eben gleichzeitig bei den Rubbermaids gespielt hat. Und dann hat sich das so ein bisschen überlappt. Wer nun als erstes die Wochenenden für Gigs klar macht. Entweder war das ich, weil ich habe da das Booking gemacht für die Posers, oder Zabel, der dann die Rubbermaids gebucht hat. Und das war dann irgendwann ein bisschen stressig. Und dann ist Minne halt zu den Rubbermaids gegangen und hatte mich dann irgendwann gefragt, ob ich da einsteige.
Ja, die Rubbermaids haben sie ja, glaube ich, 86 gegründet, ne?
Du, ich weiß es nicht, da war ich
ja. Ich habe mir aufgeschrieben, 86, glaube ich, bis 94. Und du bist, glaube ich, so nach dem ersten Album eingestiegen.
Erst, ja, genau.
So 89
also
oder
war,
so.
Also ich war vor Zabel dabei, der das erste Album eingespielt hat, bin aber, hab dann gesagt, nee, ich mach lieber die Posers. Und hab dann Zabel gefragt, ob er bei den Rubbermaids jetzt einsteigen will. Und der hat gesagt, ja, geil, ist ja geile Mucke. So, und dann, aber kam dann halt dieser Konkurrenzkampf zwischen, wer macht nun als erstes die Wochenenden voll? Und da haben wir Minne gesagt, muss ich jetzt entscheiden. Und Minne hat sich für die Rubbermaids entschieden. Damit waren die Posers tot, weil er war unsere Frontfigur. So, und wir haben in Hamburg keinen gefunden, der Bock hatte, so beknackt auszusehen wie wir. und das live zu machen. Und dann ja, hingen wir so ein bisschen in der Luft und dann ist Zabel ausgestiegen bei den Rubbermaids und ich bin dann bei den Rubbermaids eingestiegen.
Ja, ich merke schon, es sind immer dieselben 20 Personen, die in unterschiedlichen Konstellationen...
Komplette Inzucht.
Och, ja, kenne ich ja da, wo ich herkomme, da ist das ja gang und gäbe unter Familienmitgliedern so. Aber dass das auch in der Hamburger Musikszene so krass ist, hätte ich ja nicht gedacht. So.
Ja, so klar, ich meine, das war ja auch gerade zum Beispiel auch Witte zum Beispiel, hat ja auch wirklich, war ja auch so eine Dreh- und Angelpunkt in der Hamburger Punk-Szene. Und der ja auch leider jetzt gestorben ist und ein ganz enger Freund von uns war und unglaublich viel mit uns gearbeitet hat und uns nachher gefeatured hat und produziert hat. Und ich habe auch mit ihm zusammen Musik gemacht und der hatte dann ja mit Louis, mit Reda, mit Arne und den ganzen Forza, der auch gestorben ist, dann und auch mit Schwabe und den ganzen Leuten dann auch Musik gemacht. Und da sind ja auch wieder viele von gestorben. Über die haben wir zum Beispiel auch noch einen Song gemacht, das war ja gerade über Schwabe, über Erwin und über auch Forza und jetzt auch über Witte. All Those Years, wo man das ganze Ding nochmal verarbeitet hat und denen nochmal so ein Denkmal gesetzt hat, irgendwie so halt. Mhm. Weil ich dann nach wie vor immer noch auch wirklich noch ein glühender Bekenner bin der Hamburger Punk-Szene und nach wie vor sage, dass hier so wirklich so extreme Ausnahmetalente zusammen Musik gemacht haben. Also finde ich so halt. Also gerade Witte auf jeden Fall einen unglaublichen Ton gehabt. Das wirst du gerade, wenn du die erste Punkenstein hörst, da hat er gerade 3 Monate Gitarre gespielt und hörst du das an und denkst, wow, wie geil klingt das schon halt. Also, und das war die erste Single, wo er jemals gespielt hat. Also schon sehr, sehr großartig.
Ja. Ja, da warst du bei Rubbermaids, ne? Ihr habt dann auch Unternehmungen unternommen, sage ich jetzt mal, so ein bisschen bekannter zu werden. Ihr habt dann, glaube ich, 94 kam, glaube ich, die Twisted Chords.
Ja, die vorher.
Vorher.
Vorher, ja, die kam vorher. Ja, weil,
oder 93, ja, ich will mich da jetzt nicht so.
Die kam vorher. Ich glaube, 94 kamen noch 2 Scheiben, wo ich dann schon wieder raus war.
Das war diese Live-Platte und diese Halb-Cover, halb.
Ja, die Songs. Auf der Live-Platte bin ich drauf und auf der Twisted Chords. So, und dann, also, dann war ich raus und dann, warte mal. Dann haben die noch irgendwie Los Ruberos oder so gemacht.
Genau, das war, irgendwie, da waren noch Coversongs drauf und irgendwie so die Reste, was noch.
Ja, dann da haben sie noch verwurstet, weil für mich war die Band so ein bisschen tot, als Mazzi ausgestiegen ist, so bei den Rubbermaids, weil der war schon nochmal ein i-Tüpfelchen mehr. Mhm. Mazzi ist ja auch, der hat ja auch bei Noise and Noise kurz mitgespielt, bei Square the Circle und also ist schon echt ein Hammer-Gitarrist, so schöne Grüße, Mazzi.
Ja, und ihr hattet dann ja auch einen relativ guten Deal bei SPV gehabt, beziehungsweise bei so einem SPV-Unterlabel, ihr seid dann auch vermehrt getourt, ne? Da war noch richtig Geld in der Musikindustrie
zu
holen.
Ja, ist allerdings nicht bei uns gelandet. Nee, wirklich. Also so, ich meine, wir waren endlos im Studio, weil das der Vater vom Sänger war. Und das hat natürlich alles gekostet. Und alles Geld, was sozusagen gekommen ist, das hat der dann auch bekommen. So. Mhm. Und für uns ist da nichts übergeblieben. Mhm. So, und dann habe ich ja, nach den Rubbermaids habe ich dann noch bei einer Band, die keiner kennt, Diesel Queens gespielt. Das war mit einem Trommler, der jetzt bei diesem Elbtunnel Schlagzeugorchester spielt. Das ist also auch nicht ganz schlecht. Und einem Ami-Sänger und einem irischen Gitarristen. Geile Band, aber leider ist der Ami-Sänger wieder zurückgegangen und der irische Gitarrist ist auch nach Amigeland gegangen, in eine andere Stadt. Naja, und dann irgendwann, weiß ich nicht, kam Weltniveau.
Mhm. Aber nochmal ganz kurz, euer Sänger, das war ja der Gagu, der auch bei Jack Endor gesungen hat. Ne?
Ja, genau.
War da zu dem Zeitpunkt schon so, dass der beide Bands parallel gemacht hat?
So gegen Ende fing das irgendwie so ein bisschen an, aber da, am Anfang war Gigantor, passierte nicht viel. Mhm. Da ist er irgendwann mal hingefahren nach Hannover, hat er was eingespielt, aber letztendlich, das war dann nach meiner Zeit, wo er mit denen mehr gemacht hat. Der ist ja dann auch noch nach Japan irgendwie mit denen unterwegs.
Die waren, ja, die waren relativ bekannt in Japan später auch.
Ja, und aber hatte ich nichts mehr mit zu tun. Ja. Wie gesagt, ich habe dann irgendwann Weltniveau gegründet und dann jetzt, ja, vor 2 Jahren, seitdem gibt es ja Senkrechtstarter. Der Name ist nicht ohne Grund da.
Aber bei Rubber Slime, bei dieser Mischung aus Rubbermaids und Slime, da warst du dann auch nicht dabei und wurdest wahrscheinlich auch nicht gefragt. Ne?
Ja, ich hatte keine Zeit.
Oh. Also. Im Nachhinein auch die bessere Ausrede auf jeden Fall. Oder Schlaffi, warst du Rubber Slime-Fan früher?
Also ich war natürlich auf einigen Konzerten und es war so eine Sache, die ich mir auf jeden Fall schön hören und schön trinken wollte. Und ich fand es halt geil, dass da irgendwie ein Teil von, also als es Slime dann nicht gab, und aber eben mit der zusätzlichen Komponente Rubbermaids-Menschen mit in der Band, so fand ich schon interessant und wollte mir das auf jeden Fall auch geben und anhören und gut finden und so. In der Rückschau muss man natürlich sagen, also das, was so diesen Slime-Kern ausmacht, also so wirklich so harten, rockigen, lauten, Gitarren getriebenen, ja auch eben hart- und metal-lastigen Punk und politisch oder irgendwie kritisch oder irgendwie sowas so, da fehlten so ein paar Sachen schon bei dieser Rubber-Slime-Geschichte, und in der Rückschau sind schon ein paar Sachen sind ein bisschen, ja, ein bisschen schwach, ein bisschen affig, und naja, also es gibt so, ich glaube, es gibt diese Live-Platte und da sind so 1, 2, 3 Songs drauf, wo du denkst, so, die müssen Slime, wenn da irgendjemand von Slime auf der Bühne steht und es war halt der Sänger und der Gitarrist, die müssen das anders spielen. Da kannst du nicht einen geilen Reggae draus machen oder eine geile Blues-Nummer so, und das ging voll in die falsche Richtung. So, also dann lieber Punkhallen 84 und irgendwie in 10 Minuten aber irgendwie 8 Songs geprügelt da.
Aber der Schlagzeuger von Rubber Slime, mit dem spiele ich ja zusammen, das ist ja Mike von den Rubbermaids, und der spielt ja auch bei Weltniveau.
Ah, okay.
Also mit dem spiele ich ja bei Weltniveau dann noch so. Ne?
Ach, die gibt's noch?
Ja, wir spielen, aber wir kriegen ja nichts gebacken. Wir kriegen ja noch weniger gebacken als Platzangst. Nein, also wir spielen einmal im Jahr auf der Hedi. Die ist dann allerdings auch sofort ausverkauft. Letztes Mal hat es 4 Stunden gedauert. Ich wollte, morgens wusste ich, dass es die Karten gibt, und dachte, mache ich in der Mittagspause, kaufe ich mir die Karten noch so für Bekannte so.
Ja, ja, ja.
Da war die schon ausverkauft. Also das, nein, ich kaufe immer 2 Karten, normalerweise auf der Hedi, weil mich immer noch irgendwer anquatscht. Ich habe keine Karte gekriegt. Hast du noch eine? Und dann habe ich immer welche. Aber diesmal konnte ich gar keine kaufen. Das war ganz schön.
Der gute Mike, der auch bei der auch sehr speziellen, sehr besonderen, nicht wirklich 100-prozentigen Punkband, aber bei dieser Band Roh gespielt hat, die ich zu der Zeit, als sie für ein paar Jahre, wie soll man sagen, sehr hell, lichterloh und selbstdestruktiv gebrannt haben, sehr gefeiert habe. Liebe Grüße an den Mike, wenn du mal wieder mit ihm Kontakt hast. Und ja, diese ganze Roh-Geschichte finde ich halt auch, das ist so ein Nebenprojekt, und das ist ja auch irgendwie industriegesteuert, also oder unterstützt gewesen in Teilen so. Aber finde ich ist eine andere Story, aber finde ich eine sehr spannende also ganz, Geschichte ganz in Hamburg.
Interessantes so. Ding, weil da irgendwie Lukas Hilbert halt mitgespielt hat, von der ja nun in der Popwelt eine ganz große Nummer ist. Und der hatte aber Bock auf Punkrock und war dann auch bei Rosi und hat sich da immer schön die Kante gegeben und wirklich da anderthalb Jahre Punkrock gelebt. Ja. So, also, ja, was er davon halt ja. gehalten hat. So.
Also diese NDR-Doku, die es darüber gibt, ich glaube, heißt ist nach diesem einen Song benannt. Wie kriege ich die Zeit zu meiner Beerdigung noch um? Oder ich glaube, irgendeinen Namen trägt die. Und die ist einfach so unglaublich gut, wie sie auch wirklich einfach geht. Also zum Teil die Rock'n'Roll und die Punk-Klischees leben und gleichzeitig auch Lukas Hilbert so. Der hat ja so, das ist ja auch so diese schleppenden Songs. Das ist ja auch so irgendwie schon eher Grunge und Tokotronic in Anklängen so. Ne? Das ist ja nicht reiner Punk, sondern das ist auch so ja, ein zerrissener Typ irgendwie in den
ja,
Dingen
damals
teilweise.
Auf jeden
ne?
Fall. Ich weiß nicht, wie er jetzt tickt, aber es gab auch tierisch viele Leute da, die ihn absolut nicht abkonnten. Ich hatte, und wahrscheinlich auch mit Recht, aber ich hatte nie ein Problem mit ihm. Wir kommen immer ganz gut aus. Und Mike, ja, der ist ja nun auch mit denen rumgedengelt und hat da so ein bisschen Popstar-Erfahrung gesammelt.
Ja, gut, jetzt mal genug mit den Nebenschauplätzen. Wir haben ja noch ein bisschen was auf Uhr hier. Scholle, ich habe hier so eine Liste, ne, wo meine Stichworte drauf sind. Und zwischen Public Enemy 23 und der Band Bronx Boys klafft so eine Lücke. Gab es dazwischen noch irgendwas bei dir? Es wurde eben schon erzählt, dass du so ein bisschen in Metal abgetaucht bist. Was habe ich da nicht auf dem Schirm?
Ja, also ich bin nachdem wir Public Enemy 23 aufgelöst hatten, habe ich mit Esther weiter, habe ich ein Projekt gemacht, so ein bisschen, haben wir so ein bisschen ein paar Songs geschrieben und wir sind dann nachher dann zu La Folie Douce rübergegangen. Die hatten vorher schon irgendwie gespielt, da hatte auch der Larsson, der Stefan Larsson mit Schlagzeug gespielt und da hat auch Frankie gesungen, unser alter Plattensänger. Der ist dann nach Portugal gegangen und ich habe dann, nachdem Frankie da raus ist und die beiden Gitarristen auch, haben wir mit dem verbliebenen Bassisten und mit Stefan Larsson am Schlagzeug La Folie Douce weitergemacht. Das war aber eher so ein bisschen Crossover, was zu der Zeit gerade so anging, so in den Ende der 80er, so ein bisschen Mischung aus, so ein bisschen Punk, ein bisschen Metal, ein bisschen Jazzy, ein bisschen alle möglichen Sachen zusammengemischt. Und da kam dann irgendwann dann auch, das habe ich eine ganze Zeit gemacht, und da kam dann irgendwann nachher dann auch die Anfrage von Bronx Boys. Die hatten gerade den Leichenzähler rausgebracht. Und dann ist Witte rausgegangen und dann haben sie mich gefragt und ich wusste erst gar nicht, wie die auf mich kamen. Und dann dachte ich, okay, ich check das mal aus. Und dann haben wir da den Kuhmörder gemacht für den Hamburger Schmuddelkinder, den zweiten Teil. Und ja, dann haben wir dann auch dann ein paar andere Stücke noch gemacht und sind dann auch richtig dann losgestartet, haben die Platte dann Mutterficker fickt deine Mutter rausgebracht und naja. Haben dann mit Bronx Boys halt richtig losgelegt.
Die kam bei Rotrek damals raus, ne?
Genau, ja.
Das lief ja dann auch so ein bisschen besser, sag ich jetzt mal, ne? Das wurde auch gut angenommen.
Das war vor allen Dingen, ich habe dann zum ersten Mal richtig mitgekriegt, wie das heißt, richtig mal so richtig professionell zu arbeiten. Mhm. Auch natürlich die Stücke wesentlich einfacher konzipiert, aber so, dass das eben auf der Bühne auch richtig geil funktioniert. Und wir waren live dann auch einfach richtig gut nachher dann halt auch gut eingespielt. Das war halt auch, hat auch Spaß gemacht halt eben. Das war auch eine gute Mischung. Louis hat er erst noch gesungen und Stöckling. Die sind dann beide raus, dann ist dann Trubel reingekommen und dann haben wir da eine ganze Zeit auch gemacht. Und nachher, dann haben wir noch eine zweite Platte aufgenommen und die hat sich dann aber schon weniger gut verkauft. Und dann hätte man eigentlich jetzt mal sehen müssen, dass wir die dritte Platte machen. Da hat es dann leider nicht mehr gereicht, was schade war, weil wir eigentlich ein paar coole Songs noch in der Hinterhand hatten und haben ein paar Samplerbeiträge gemacht. Auch auf den Ärzte-Tribute-Sampler haben wir eine Nummer gemacht.
Kötter Dämmerung.
Genau. Und da hätte ich eigentlich gedacht, so die zweite Platte, das war das alte Problem. Du bringst die erste Platte raus, die hat schon so einen ganz guten Achtungserfolg. Dann bringst du die zweite Platte raus, da willst du die erste Platte so ein bisschen kopieren, was nicht so richtig funktioniert. Und die dritte Platte, dann ist ja oftmals so, dass man sich sagt, okay, scheiß, wir machen jetzt was ganz anderes. Und das hätte vielleicht so ein bisschen so der Opener sein können. Und dann haben wir da aber vorher schon dann
hey, hey, hey.
Ich spring gerade mit dem Stuhl zusammen.
Oh, Scheiße. Oh, gar nicht. Oh, nee, das Familienerbstück kaputt.
Das ist Punkrock.
Ja, Jason kriegt ja alles in den Arsch.
Jetzt schmeiß ich hier mit Pfeilen.
Ah, ich weiß schon.
Der nimmt hier unser Keller komplett auf die Platte. Ja.
Voll gut.
Das ist immer noch das Gleiche.
Ja. Hier wird Punkrock noch gelebt.
Ich kenne diese Gimmicks von Jason. Wenn er nicht lange genug in der Aufmerksamkeit ist, kommen solche Stunts.
Genau.
Nee, aber das war dann so das Ding, so die dritte Platte hat er leider...
Sag mal, was...
Den hat er auch kaputt gemacht.
Hast du auch heile Stühle? Das ist ja jetzt schon.
Jetzt sitze ich mal auf die andere Seite hier.
Ich habe das Gefühl, dass das.
Alter. Ah, wie großartig. Ich stehe drauf, aber ich kann nicht mehr.
So, jetzt fange ich es an. Jetzt zerschmetter ich hier gleich alles.
Ja, ich glaube, Schlaffi wollte die Stühle schon längst mal entsorgt haben und jetzt hat er endlich den passenden Anlass.
Gebe ich sie nochmal, lass ich nochmal Jason drauf sitzen.
Eidelstedt komplett auseinander.
Also ein bisschen
Punkrock. Normalen Mittwochabend.
Bisschen Punkrock ist doch noch bei mir.
Nee, ich weiß gar nicht, was habe ich gerade erzählt?
Bronx Boys und genau, Luft war raus.
Dann,
und
genau, dann haben wir dann im Endeffekt den ersten Sampler noch gemacht und ein paar andere Dinger.
Der ist einigermaßen stabil.
Und,
kann ich dir jetzt trauen?
Ja, dann hat sich das dann auch, mit Bronx Boys irgendwann auch aufgelöst halt. Und
also, wir machen es ganz einfach, anstatt den alten Stuhl, ich gebe dir jetzt einen Klappstuhl und der ist nicht so
schwer.
Ja, genau, ihr habt es schon aufgelöst.
Ich habe dann nach Bronxburg habe ich dann noch Gang Loco gemacht. Das ging dann so ein bisschen, da habe ich dann selber auch den Gesang übernommen und Gitarre gespielt, hatte noch einen anderen Gitarristen bei. Und das ging dann so ein bisschen mehr in die Metal-Ecke so halt. Und das war dann so der direkte im Anschluss an Bronxburg halt, haben wir dann das gemacht. Hat sich dann aber auch nachher aufgelöst. Und ja, und dann haben wir dann zwischendurch dann halt eben auch die neue Platzangst noch parallel dazu auch noch aufgenommen. Halt.
Ja, das klingt auf jeden Fall sehr produktiv.
Ja, das klingt jetzt so, aber da waren auch so, dann jetzt durch die letzte, seit Corona ist ein bisschen eingeschlafen. Jetzt ist eigentlich auch mal wieder in die Planung. Jetzt mal, also Jason war ja noch die ganze Zeit, da hat er dann auch noch mit Weltniveau und Senkrechtstarter was gemacht und ich habe in der Zeit dann nicht mehr so viel gemacht und will jetzt eigentlich auch mal wieder ein bisschen nach vorne treten halt. Entweder mit Platzangst oder mit auch was Neuem. Mal gucken, wo sich das jetzt so hinentwickelt.
Das sind auf jeden Fall gute Zukunftsprognosen. Ja, wir sind auch, glaube ich, soweit ganz durch. Ich glaube, es wurde jede Band einmal mindestens erwähnt und abgehakt. Hast du noch Fragen, Werder Schlaffi, an die zwei?
Ich war ja eben bei dem Part zu Bronx Boys noch nicht so ganz involviert, aber mich würde mal interessieren, weil das ja so ein kleines... Also auch so ein sehr zeitgeistmäßiges 90er-Jahre-Ding war, was irgendwie viele Leute abgefeiert haben und so. Aber was so in der Zeit, wo dann mal richtig, es wurde richtig getourt, es wurden zwei richtige Platten aufgenommen und so, da ging ja schon so ein bisschen was so die besten Momente aus dieser Zeit war. Ob das jetzt Studio oder live oder irgendwie, ob man irgendwo mal ein Interview mit einer besonderen Weise oder mit anderen Bands oder Künstlern zusammengetroffen ist, was so die Highlights waren in dieser Bronx Boys Phase.
Highlights, ja, da waren eigentlich so viel halt, da ging ja viel ab. Wir waren ja die erste Tour, die wir gemacht haben, das war die Schmuddelkinder-Tour. Dann da habe ich noch zeitgleich noch in Wittes Band noch gespielt als Aushilfsgitarrist und dann noch bei Bronx Boys. Wir hatten auch kaum Stücke, da mussten wir also 14 Tage vorher noch 6 Stücke schreiben und Texte schreiben. Das war extremer Stress, gleichermaßen musste ich mir den ganzen Kram vom Witte raufschaffen. Und dann haben wir da mit 3000 Yen und noch mit Ramon 77. War eine geile Tour, war richtig gut, aber war wirklich komplett katastrophal. Du bist wirklich von einem Tag, hast du da gespielt, dann bist du wirklich 600 Kilometer gefahren, anders gespielt, am nächsten Tag wieder die 600 Kilometer zurück und quasi da, wo du vorgestern gespielt hast. Also war völlig übel zusammengestellt, die Tour. Aber war trotzdem richtig gut. Das hat auf alle Fälle Bock gebracht. Dann haben wir hatten wir eine Tour gemacht mit Abwärts und mit Rausch, was auch sehr, sehr lustig war. Dann auch mit Franco dann auch richtig eng zusammengekommen, der auch ein super lustiger Typ war. Und wir haben dann teilweise noch als Bronxboss noch so ein bisschen die Bodyguards vor seiner Bühne gemacht und haben uns da so richtig reingesteigert. Das war echt, was sehr, sehr lustig war. Aber dann eigentlich alles aus Gag. Was ich mal viel mitgekriegt habe, war, dass viele Leute bei Bronx Boys wirklich das Image wirklich so mit dem wirklichen verwechselt haben
Und wir hatten dann reihenweise auch irgendwelche Schlägereien auf Konzerten, wo dann irgendwelche Leute dass sich auch uns fordern wollten. Das war dann, ging dann teilweise auch immer recht hoch her. Und die eigentlich gar nicht geschnallt haben, dass das eigentlich nur wirklich so eine Persiflage war auf die ganzen Gangsterscheiß. Und gerade in Flensburg hatten wir dann noch irgendwelchen Ärger mit irgendwelchen Punks, die dann uns angegriffen haben, unseren Sänger angegriffen haben. Da bin ich dazwischen und dann hat sich daraus richtig so eine Massenschlägerei entwickelt. Und am nächsten Tag, ich hörte das von irgendeinem anderen, ja, gestern geil, Bronx Boys, war ein geiles Konzert. Und die wussten gar nicht, dass sie sich mit der Band geprügelt hatten. Also es war schon echt strange. Und sowas hattest du mit Bronx Boys halt öfters. Aber es war eben auch sehr, sehr, sehr witzig halt. Ne? Also lustige Anekdote, wir waren ja mit Ärzten unterwegs. Und ich entsinne mich an das erste Konzert. Und dann spielen wir da so. Und irgendwann hast du so zwei Typen, die stehen so quasi da in der zweiten Reihe und haben die ganze Zeit Fuckfinger nach oben hochgehoben und mit Richtung zur Band. Und dann irgendwie nach dem ersten Stück dann geht Zabel, der war ja der Bassist, geht ans Mikro und sagt, Sanitäter, bitte in die zweite Reihe, da stehen zwei mit einem steifen Finger. Und dann sind natürlich die Finger gleich sofort runtergegangen und die Leute wirklich extrem gelacht und die waren natürlich komplett blamiert. Und Zabel hat natürlich immer so die Schnacks drauf gehabt halt. So, wir waren ja auch bei Bärbel Schäfer gewesen, war auch lustig gewesen, auch ganz schlimm. Wenn du mal so guckst, wie das da so abgeht, und das ist eigentlich um Sendeinhalte, Fehlanzeige, alles, Hauptsache Krawall, macht was ihr wollt, da hätten wir wirklich auf den Tisch kacken können, die hätten das geil gefunden. So, Hauptsache irgendwie, das ist immer ganz witzig, wenn man das mal so sieht, wenn man mal in so einer TV-Show ist, war wirklich gnadenlos peinlich im Nachhinein. Aber auch wenn du dir das so anguckst, wie klein das eigentlich ist, diese ganzen Studios, das sieht im Fernsehen sonst was aus und das ist ein ganz kleiner Raum. Aber das war eigentlich auch eher so ein bisschen peinlich. Und ja,
das kann ich bestätigen. Also wir hatten auch so ein paar Sachen, aber also das Beste, was wir da hatten mit den Rubbermaids, war, da haben wir in Berlin gespielt, bei der Eröffnung von Virgin Megastore. So, Richard Branson hatte da eine Zeit lang irgendwie in den großen Städten so einen Plattenladen eröffnet. Und da haben wir in Berlin gespielt und da war dann so ein Schlager-Heini irgendwie, der hatte so ein Lied von Dinosauriern da gesungen. Und normalerweise, wenn du sowas in der Hitparade siehst, ist das dann ja, siehst du ihn ja und das Playback kommt und die Kameras wechselt und so. Wenn du das dann so alleine siehst, so ein Typ so armselig mit seinem Playback da steht. Und Thomas Anders hat eine Autogrammstunde gegeben, wo kein Mensch war. Das ist so geil, weil wo Modern Talking nicht war. Also man hat da schon so ein paar, Sachen da erlebt.
Ja. Aber Bronx Boys war insgesamt, war eine lustige Zeit, auf alle Fälle gewesen, hat Spaß gemacht und wir haben echt coole Konzerte gegeben, haben mit Motorhead zusammen gespielt, mit Propane und wir haben mit Gwar zusammen gespielt, die auch extrem geil waren, auch so eine Geschichte interessant. Wir haben mit Gwar gespielt und die Typen von der Markthalle waren so pissig drauf, wollten uns keinen Soundcheck geben lassen und hatten auch keinen Bock, dass wir da unser Schlagzeug aufbauen. Ich habe gar keine Ahnung, was die da überhaupt zu sagen hatten. Und dann meinten wir zu Gwar, ja pass auf, wir können ja keinen Soundcheck machen und die wollen uns unser Schlagzeug nicht aufbauen lassen. Dann meinten die Leute, ja, was denn doch unser Schlagzeug? Wir hatten dieses riesen Monster-Schlagzeug mit den Monsterköpfen. Und dann haben wir nachher auf dem Gwar-Schlagzeug gespielt. Und dann denke ich auch mal, oh, scheiße, ich habe mein Gitarrenkabel zu Hause vergessen. Meint, komm gleich der Gitarrist von Gwar hier, hast du meins, nimm das irgendwie halt. War total locker. Und die haben nachher dann X-Cops gemacht, das war so eine Nachfolgeband. Mit denen haben wir dann auch getourt, mit Bronx Boys. Dann haben wir uns auf der Bühne Schießereien geliefert und alles mögliche. Und die sind da total drauf abgefahren, weil mit unserem Gangster-Kram und mit ihrem X-Cop-Kram. Das war sehr, sehr witzig. Hat richtig gut funktioniert. Und wir haben echt wirklich richtig gute Leute kennengelernt und die ganze Zeit. Das hat schon Spaß gemacht. War echt eine gute Geschichte halt so.
Ja. Ich würde nochmal an euch die Frage stellen. Wir haben jetzt echt viel über jahrzehntelang Hamburger Punk-Geschichte gesprochen und jeder hat ja so seine Favorites und seine Erfahrungen gemacht und da gibt's einen Weg zusammen und da gibt's so einzelne Sachen, die man gemacht hat. Was würdet ihr denn sagen? So, ich weiß, das ist immer schwer, das runterzubrechen, aber so die Top 3 oder von mir aus auch Top 5 Hamburger Punk-Songs, die diese Stadt irgendwie definiert haben. So, was fällt euch dazu ein? So was, wo ihr sagen würdet, so, das muss man über Punk in Hamburg kennen. Es ist nie vollständig so eine Liste, ist einfach nur eine Momentaufnahme, aber was würdet ihr sagen, so was muss da rein?
Schwierig, ja. Oh Gott. Man könnte natürlich rein, wenn man einfach sich selbst mal so ein bisschen so eine Glorienschein ausstellen würde, könnte man natürlich an der Vorderkant nennen, weil das hat natürlich auf alle Fälle einen Hamburg-Bezug. Obwohl ich damals gar nicht so viel von der Nummer so gehalten habe, so dachte ich so anschließend, so hat die dann doch irgendwas bewegt. Aber von anderen Bands, also ich würde so mal so spontan Bombensplattern von SS Ultra Brutal ist eine Nummer, die ich auf alle Fälle abfeiere, die ich wirklich groß fand. Ich finde auch Langweilig von Torpedo Moskau. Hatte ich auch mal eine Coverversion übrigens auch gemacht, auf einem Sampler noch mit Witte zusammen nochmal, haben wir das nochmal neu aufgenommen. Finde ich, ist eine Mega-Nummer. Und dritte Nummer, wahrscheinlich BGS von Buttocks. Auch eine Nummer, zeitlos, na, heute noch genauso shocking und noch genauso geil, wie sie damals war.
Ja, kann ich voll mit leben, aber beziehungsweise, also da bin ich total fein mit. Da kann sogar der Schlappi kann damit leben, glaube ich.
Geh ich da kurz mit, ja.
Ja, ich weiß nicht. Also ich bin nicht so der Deutsch-Punk und Hamburg-Punk-Fan. So. Also wenn ich da, für mich immer die Hamburger Punk-Band ist irgendwie Slime. So, also ob man sie nun mag oder nicht. Aber ich finde, das ist schon so sehr prägend. Und weiß ich nicht. Mehr fällt mir da eigentlich nicht ein. Das ist
ein Bullschweine natürlich.
Ja, das meine ich. Also das ist irgendwie...
Auch auf alle Fälle,
das Buttocks, ja, Buttocks fand ich auch großartig. Und aber, also ich höre selber nicht Hamburger Punkrock. Das ist mir immer so ein bisschen...
Oder? Die sind immer noch geil, die Single, auch wenn die erste...
Achso, Secret Eye nicht vergessen.
Die ist natürlich auch super.
Da irgendwie, ich weiß jetzt gar nicht, wie das Lied heißt. Heißt das Einkaufstüten? In Einkaufstüten?
Wie heißt denn das? Irgendwie Supermarkt? Oder ich weiß gar nicht,
Weiß gar nicht, wie das heißt, aber das Lied finde ich total geil.
Das ist eine gute Nummer, auf jeden Fall. Ja.
Und überhaupt allen Kram von Arne, was Arne macht, wo Arne mitspielt. Jetzt eure Platte, die ihr rausgebracht habt, Maler Vondermann, ist, finde ich, auch großartig. Und
Klar, Neuss natürlich auch, ne? Auch eine coole Band.
Also. Es sind immer mehr Bands, also jetzt, ich kann da gar nicht so einzelne Titel rausgreifen, die mich dann so umhauen. Es muss immer irgendwie, muss mich auch die Band live irgendwie kicken. So. Und natürlich, Senkrechtstarter sind natürlich auch eine ganz fantastische Band.
Die spielen sogar inzwischen außerhalb von Hamburg.
Haben sogar in Berlin gespielt. Und ich kenne einen.
Erzähl doch mal, was war da denn los?
Oh, das war doch gut. Irgendwie so, wir haben da mit G31 und Las Ratas gespielt. Das war doch ganz schön. Irgendwie im Rahmen dieses Kanaris, wie auch immer das heißt, da irgendwie. Und das hat auch Spaß gemacht. Ja, so mit Senkrecht Starter ist auf jeden Fall so eine Band, wo ein bisschen was passiert, weil da sind zwei jüngere Leute dann dabei, die mir auch so ein bisschen in den Arsch treten und ein bisschen was machen. So.
In der kompakten Trio-Formation, das heißt.
Ja, jetzt. Und ich als Gitarrist ist natürlich ein Augenschmaus. Scholle. Also Hörgenuss vielleicht nicht, aber also...
Ach, du machst das schon gut.
Ja, also das ist auf jeden Fall so für so drei Leute machen wir, glaube ich, ganz gut Krach. So, und macht mir halt Spaß. Ich glaube, die einen anderen auch. So. Und das ist im Moment das Ziel, so da ein bisschen bekannter zu werden. Weil es ist ja echt in Zeiten von Facebook und Instagram, Internet, total schwierig, an Gigs zu kommen, weil du erreichst ja keinen mehr telefonisch. Früher konntest du irgendwo anrufen und hast dann deine Kassette dahin geschickt und dann konntest du da spielen oder eben nicht. Und heutzutage gibt es eine E-Mail-Adresse, wo du einen Link schickst und nie wieder was hörst.
Ich habe mal gehört, Digitalisierung heißt, es funktioniert nichts mehr, aber du kannst auch keinen mehr anrufen.
Das ist schon nicht so verkehrt. Ja. Also, weil, wie gesagt, früher, ich habe ja das Booking für die Posers gemacht damals und ich hatte halt so einen Haufen Adressen und das Wichtigste waren natürlich die Telefonnummern. Und heutzutage gibt es eine E-Mail-Adresse und dann hörst du monatelang nichts und zwei Wochen vorher, so wie bei euch übrigens auch bei Mind the Gap, hey, da ist eine Band ausgefallen, könnt ihr da spielen? Ja, machen wir.
So. Dazu gibt es die schöne Vorgeschichte, dass ich glaube, Philipp war das dann damals oder so, der mich ein Jahr vorher angeschrieben hat, so, ja sag mal, könnt ihr mal irgendwas mit einem Gig machen oder so, oder können wir mal bei euch irgendwie auch spielen und so. Und ich habe dann einmal so drüber gelesen und so, ja, nee, hier, Line-Up ist voll, so und so und so. Und dann hatten wir halt genau diese Notsituation. Es war fantastisch, dass ihr eingesprungen seid und habt den Abend insofern wirklich gerettet, weil es einfach dann vier geile Bands an dem Abend waren. So. Und das auch einfach total passte und ihr so spontan dann geil abgeliefert habt. Da dachte ich so, also wir haben ja vorher noch 23 andere Bands irgendwie auch noch gefragt. So fair muss ich ja sein.
Ach, das waren gar nicht Stage Bottles.
Nee, also eigentlich wollten wir ja noch mindestens einmal aus der Band eine Glatze schneiden, dass wir sie als Stage Bottles verkaufen können und irgend so ein.
23 März vorher abgesagt, bevor Sekretär gefragt wurde.
Da ist die 23 wieder, ne?
Ich wollte das jetzt nicht so wiederholen.
Ich habe kurz nachgerechnet.
Ja, aber.
Ja, aber das,
aber
das
so war ist wirklich, das eben nicht nur bei euch so, ja. Sondern du als No-Name-Band mit einer überschaubaren Zahl an Followern. Ohne irgendein Produkt ist das wirklich natürlich, kann man den Leuten ja auch nicht verdenken. So angesichts der horrenden Zuschauerzahlen, die es im Moment überall gibt, warum sollten sie dann eine völlig unbekannte Band buchen? So. Und das war aber so früher tatsächlich einfacher, weil da gab es eben diese Dreier-Packages oft und dann wurdest du damit reingepackt und der Laden war immer voll. So, und das ist ein bisschen schwieriger so. Und deshalb war ich ganz glücklich damit, dass das mit Berlin geklappt hat. So. Und
war aber auch echt ein geiler Abend. So. Ja. Im Wild at Heart. Sehr schönes, sehr schönes Ding. So, ich glaube, so langsam haben sind wir voll, am Schluss, ne?
Langsam bin ich müde, ja.
Langsam muss Schlaffi auch wieder. Nee, Schlaffi muss wieder ins Bett. Schlaffi hat es nicht so weit heute. Genau, wir machen
Stunden.
Noch
also, genau, vier Stunden dummes Sabbel.
Ja. Nee, aber das muss ja auch mal sein. Also, ne, ihr wisst alle, dass der Aufhänger der ganzen Folge, falls ihr es noch nicht verstanden habt, ist natürlich die Veröffentlichung von Songs for Heroes von Platzangst auf dem Qualitätslabel Sterbt alle Records. Das könnt ihr jetzt euch dieses Album bei uns besorgen und was wir jetzt noch gar nicht so groß angesprochen haben, da könnt ihr jetzt sagen, so nö, sagen wir nichts zu, oder ihr sagt doch was dazu, ob Platzangst irgendwann nochmal wieder auf der Bühne stehen, so, da könnt ihr jetzt auch noch mal was zu sagen oder halt auch nicht, so, aber das wäre dann vielleicht nochmal so eine Frage und wenn wir die nicht beantwortet kriegen heute, dann kauft euch auf jeden Fall diese wunderbare Vinylsache, aber ich gebe die Frage nochmal ins
wir Plenum. Wir waren schon fertig und dann kommt er hier wieder mit so einer Wendung rein.
Ja, ja. Er will die 24 Stunden voll kriegen.
Du hast eigentlich das Tape schon, du warst eigentlich schon auf der Stopptaste, ne?
Ja.
Live in Zukunft, so, das ist die Frage hier.
Also ich kann mir alles vorstellen, man muss jetzt einfach mal gucken, wie das jetzt so losgeht. Ich könnte es mir auf alle Fälle vorstellen und auch da sind noch eine ganze Reihe von Songs, die vielleicht noch geschrieben werden wollen. Man muss einfach mal gucken, wie das geht. Jetzt, Jace ist ja momentan gerade viel mit Senkrechtstarter dabei, aber wir sehen, was die Zukunft bringt halt.
Ja, und Weltniveau auch. Ne? Ja, irgendwie dieses Jahr, ich weiß nicht, was mit Mike los ist, er hat tatsächlich da noch zwei weitere Gigs an Land gezogen. Und ich bin ganz erstaunt, also in Elmshorn und in anderen Ort habe ich wieder vergessen. Also, aber immerhin, also von daher, mal schauen, man soll nichts ausschließen.
So, das ist das Schlusswort. Man soll nichts ausschließen.
Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir Schluss für heute. Danke fürs Vorbeikommen und euch da draußen an den Endgeräten. Danke fürs Zuhören von fast 100 Minuten Hamburger Punk History.
Oh Gott. Schönen Abend noch.